Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 1. März. Ich bin Sebastian und an meiner Seite ist wie immer Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Hallo, liebe HörerInnen. Alle miteinander, seid ihr fit? Los geht's in eine neue Runde. Unzerstörbar. Genau. Heute fährt das Schiff rückwärts. Genau. Jawohl. So. Eine Runde rückwärts und dann zwei vorwärts. Ja.
Aber hatte ich am Wochenende nicht auch so erstaunt, dass der FCK wieder zurück im Aufstiegsrennen ist?
Oh Gott, also, die ganze Headlines überall, das war ja so schlimm.
Wahnsinn,
das ist so,
oder?
Schlimm. Ich weiß nicht, woher. Ich, weißt du, uns wird so unterstellt, also uns Fans, so, ja, FCK-Fans, habe ich gelesen, träumen vom Aufstieg. Das habe ich aber schon vor 3 Wochen gelesen. So, dann folgten zwei Auswärtsniederlagen und dann hast du gar nichts so gelesen. Und jetzt wieder ein Heimsieg, träumen vom Aufstieg, wo ich mal denke, ja, ihr wisst sonst nichts mit eurer Zeit anzufangen, über was ihr so schreiben könnt. Also, ich weiß nicht, in welche Facebook-Gruppen die so rumgucken, aber Fans sind mit den 40 Punkten erstmal zufrieden und dann guckt mal weiter.
So sieht's aus, ja. Genau. Aber hast du die PK gesehen vom Spiel gegen Greuther Fürth?
Ja, beide. Beide. Ich fand es ganz interessant.
Weil ich fand die eine Frage, die Frage fand ich jetzt so interessant, aber die Antwort von Dirk Schuster fand ich irgendwie geil. Und zwar war ungefähr so das Thema, ja, der FCK wäre ja jetzt sehr schlecht in die Rückrunde gestartet.
Wer hat das gefragt?
Ich glaube, das war Antenne Kaiserslautern oder sowas, auf jeden Fall.
Liebe Grüße!
Weil Dirk Schuster fand die Frage jetzt nicht so geil und war da leicht aggress vielleicht. Weiß nicht, wie man das unbedingt beschreiben will, aber er war jetzt nicht so amüsiert und hat mit der, wir sind ja eigentlich mit 2 Siege gestartet und so, von Fehlstart kann keine Rede sein. Und ich habe so gedacht, kommt mal auf so eine Frage, Fehlstart wäre 2 Niederlage, also bitte. Und das noch auswärts, ja, bei 2 krasse Gegner, also... Ich weiß nicht. Also St. Pauli, ganz ehrlich, St. Pauli ist gerade die Mannschaft der Stunde mit ihrem neuen Trainer. Die Rocket O'Ann spielen noch andere ab. Und ich glaube, dass Paderborn bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wird, also tatsächlich wird um den Aufstieg spielen wird, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, oder?
Nee. Das ist aber kein Geheimnis.
Also was da so medial abgeht, das ist manchmal schon sehr, sehr kurios.
Aber wir sind schlecht in die Rückrunde gestartet, echt? Das ist krass.
Ja, ist cool, ne?
Ja, ist vielleicht so die 2 Auswärtsniederlagen, ne? Die lassen anscheinend bei so manchem Menschen irgendwie so Raum für Interpretationen. Also.
Ja,
ich will keinem zu nahe treten, ne? Also wirklich nicht. Aber das ist dann halt doch schon irgendwie komisch. So, ist es dann nicht vorbereitet oder was ist das?
Fehlinterpretation der Sachlage, so würde ich das mal verstehen, weil, wie gesagt, also beim FCK ist, glaube ich, echt niemand unzufrieden, auch gerade mit dem Rückrundenstart oder Rückrunde bisher. Von daher, naja.
Komm, wir rufen jetzt mal live Rossi an und fragen mal, was da los ist.
Ja. Genau. Ja, aber letzte Woche gab es ja trotzdem auch noch was Neues, und zwar wurde ja ein Zaun in der Westkurve angebaut zwischen den 1er und den 2er Blöcken. Wurde ja nur so nebenbei irgendwie kommuniziert in den Anmerkungen zum Spieltag selbst. Ich muss sagen, ich fand es im Stadion gar nicht mal so krass. Also ich glaube, war natürlich schon auffällig. Aber ich habe ja dann eher so Rückmeldungen von anderen bekommen, wie schlimm das doch aussehe und dass der Charakter der Westkurve verändert wäre und so weiter und so fort.
Oh, die Charakter.
Wie hast du es denn vom Fernseher?
Vom Fernseher siehst du das natürlich kaum, ja. Das nimmt man gar nicht wahr, wenn man es nicht weiß, dass da jetzt was ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich aber Leute im Stadion gehabt, wie immer, ne? Also Lautra untereinander kenne sich jo. Und du hast zum einen natürlich, wir haben uns da drüber ausgetauscht, ne? Und dann natürlich ein guter Freund von mir, und der hat ein sehr gutes Argument gebracht. Die Punkt 2er werden ja offiziell als Sitzplatz verkauft, ne?
Korrekt.
Wenn du jetzt ein Sitzplatz-Ticket holst für den Punkt 2er und sitzt so ein bisschen falsch, ne? Hast also ich natürlich steht man in der Westkurve, gar keine Frage. Jetzt hast du aber vielleicht dann doch Opa oder Mutti oder sowas mit dabei, ne? Ja, die hockt sich halt da hin. So. Also das sieht man halt nicht ohne diese Sichtbehinderung. Das heißt, dieser Zaun ist wohl laut Aussagen einiger Menschen dann doch ein bisschen im Weg. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen schlecht, weil heißt es, wir können jetzt die Sitzplätze oder diese Plätze nicht mal als Sitzplatz deklarieren. Und weil wenn du sie als Sitzplatz halt verkaufst, dann rechnen die Leute damit, sie können Sitze ohne Fußballspiel gucken.
Aber wir haben sie tatsächlich als Sitzplatz verkauft. Also ja, preislich sind sie ja als Stehplatz auf jeden Fall.
Also wenn sie als Stehplatz verkauft werden, ist es okay. Ich habe jetzt erzählt bekommen, dass vielleicht betrifft es auch nur einen bestimmten Bereich oder so, ne? Ich habe jetzt eben erzählt bekommen, dass der Sitzplatzbereich, um den es sich da handelt, aber wo, ich habe ehrlich gesagt da gar nicht nachgeguckt, weil in der Westkurve steht man halt so. Das ist jetzt nicht so mein...
Nicht nur in der Westkurve habe ich es gehört.
Mein Megathema irgendwie so, ne? So. Aber... Ja, wenn's tatsächlich so ist, dann ist es auf jeden Fall mal so ein bisschen zu überdenken, ob man den Bereich dann nicht einfach halt ebenfalls als Stehplatz ausschreibt. Wenn das nicht ohnehin schon der Fall ist.
Ja, preislich ist es auf jeden Fall ein Stehplatz, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann bei gegen Sandhausen gibt es gerade keine Karten, das hätte ich gerade geguckt. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem bei...
Nee, die gehen am Freitag in den Verkauf, habe ich vorhin gelesen, glaube ich.
Okay. Auf jeden Fall habe ich bei Instagram dann doch mal eine Umfrage gemacht, weil es mich so interessiert, wie so das Feeling im FCK-Lager ist. Und die erste Frage war, verändert der Zaun den Charakter der Westkurve? Mhm. Und da haben 44% mit Ja gestimmt, 44% mit Nein und 11% mit Weiß nicht.
Für was habe ich gestimmt?
Sehe ich denn.
Wie siehst du denn? Doch, siehst du doch.
Ja, da muss ich jetzt aber in Instagram, ich habe mir nur einen Screenshot gemacht.
Oh, ich habe natürlich mit Nein gestimmt, weil was für Charakter so, das ist schon okay, denke ich mal zumindest, weil Charakter ist so ein großes Wort, ja, also es macht jetzt, ja, denke ich, die Stimmung wohl nicht kaputt. Ja,
nee, aber es ist das so halt quasi das einheitliche Bild von einer Kurve hast und jetzt macht es vielleicht so den Eindruck, wie wenn du einen oberen und Unterrang hast.
Also das würde es tun, wenn tatsächlich ein Leerraum wäre, also für mein Empfinden, ne? So, wenn ein Leerraum dazwischen wäre, wie beispielsweise in Nürnberg oder so, ne? Das sind ja so zwei Etagen sozusagen dann. Oder, nee, war es in Nürnberg? Ach, was weiß ich wo. Aber Hans-Morlock-Stadion ist ganz schön, habe ich gehört. Gehe ich demnächst hin. ich glaube, ein paar Lautra auch. Und, sagen wir es mal schnell. Oder es ist sowas wie früher halt so Wellebrecher oder sowas, die zudem noch gefährlich sind. Ja, wenn da viel los ist und so, du wirst ja erdrückt. Und das, ich finde nicht, dass das irgendwie so den Look kaputt macht.
Na, finde ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe es im Stadion noch nicht so empfunden, aber offensichtlich sieht es fast die Hälfte so.
Ja, es ist halt neu, du weißt doch, Mensch ist ein Gewohnheitstier und so, es ist neu, es ist ungewohnt, quengel mal alle ein bisschen rum, dann nehme ich mich auch nicht raus, aber in dem Fall würde ich mal sagen, das macht die so an sich, das Ding macht es nicht kaputt, ne.
Ja, und dann die zweite Frage, die eigentlich sehr viel interessanter ist, hat der Zaun seine Aufgabe erfüllt? haben 25% mit Ja gestimmt, 38% mit Nein und 37% mit Weiß nicht.
Ja, 37% war nur vom Fernseher.
Okay, wahrscheinlich. Aber es ist schon interessant, dass nur 25% sagen, ja, hat seine Aufgabe erfüllt. Und zwar, dass ja nicht mehr Menschen in die Einserblöcke kommen, als sollen, ist dann halt schon eine harte Antwort, oder?
Ja, fragt sich nur, wie repräsentativ die Umfrage von uns da ist, ne? Weil ich würde sagen, dass dieser Zaun einfach nur da ist, damit was gemacht ist. Und viel wichtiger ist es doch, wie die Ordner an den Toren reagieren. Mhm. Weil komme ich beim einen nicht hoch, gehe ich halt beim anderen. Ne? So, und wenn der mich auch nicht reinlässt, ja, da habe ich eben ausgeschissen, da muss ich halt hoch. Auf meinen Platz. So.
Ja, aber das mit den Block kommen, mit Karten, ist ja eh so eine Sache. Ich kann jetzt zurzeit nur für die Sitzplätze sprechen, aber wenn ich da halt mitbekomme, wie viele Leute da immer ihren Platz suchen und dann irgendwann feststellen, dass sie da im verkehrten Block sind, und die ja dann die meisten ja doch schon an einem Ordner vorbeigehen, bin ich dann doch immer leicht überrascht, wie oft oder wie oft das vorkommt.
Also wenn du eine Punkt-1-Karte hast, dann ist es auch egal, wo du in den Punkt-1er gehst. Ob das jetzt 6.1 ist oder 9.1, ist es
Genau.
wurscht. Ich finde, das soll auch so bleiben. Also das ist, damit habe ich keine Probleme. Problem ist, wenn sie aus dem Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 plötzlich ohne im Punkt-1er stehen. Das ist das große Problem. Und da löst dieser Zaun nicht wirklich dieses Ziel. Also das löst dieser Zaun nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich vorne an den Toren. Und ich bin der Meinung, gehört zu haben, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich das formuliere, dass die Ordner dann schon Instruktionen nochmal ganz besonders bekommen haben, da jetzt künftig ein bisschen besser hinzugucken. Und siehe da, diesmal hat es ja auch ganz gut funktioniert. Die waren ja auch recht gut dabei. Zu Beginn, also vorm Spiel, war noch genügend Luft und so weiter und so fort, aber bei Anpfiff war es natürlich dann ein bisschen voller wieder in den Punkt-1er-Bereiche. Aber, also du siehst, das hat schon ein bisschen was ausgemacht, aber ob da jetzt tatsächlich so viele Menschenmassen von der Punkt-2er runtergekrabbelt sind, also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Sind sicherlich immer ein paar. Aber ob das jetzt so, weißt du, ich weiß nicht. Also die meisten kommen einfach die Treppe hoch. Punkt.
Ja, wir werden ja noch in den nächsten Spielen, können wir es noch mal ein bisschen beobachten, können uns ja auch ein bisschen Feedback geben, dann können wir ja das Ganze mal beobachten, was so passiert.
Genau.
Aber apropos Zaun, soll ja jetzt endlich der Pufferblock umgebaut werden. Jetzt nach dem Fürth-Spiel, man hofft, dass man bis zum HSV-Spiel damit durch ist. Ist ja dann doch noch ein bisschen Zeit bis zum HSV-Spiel, aber da bin ich mal gespannt. Ich habe auch die Woche gesehen, bei HSV, Darmstadt gegen den HSV gibt es ja auch so eine Pufferzone. Ist, glaube ich, dann so 4,50 Meter oder sowas ein Bereich, wo dann halt keine Sitze sind, dann kommt noch mal ein Zaun. Sieht gar nicht so furchtbar aus, wie ich mir das so ausgemalt habe. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann am Ende so wirkt. Und da hat ja auch der FCK kommuniziert, dass das, welche Überraschung der FCK bezahlen muss, das Ganze. Ist ja leider so, wissen wir ja auch. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann wirkt, wenn es fertig ist.
Ja, wird schon.
Und ich hoffe halt auch, dass es gegen den HSV dann soweit ist, dass man den Block wieder voll nutzen kann, weil gegen den HSV wird es dann doch schon ziemlich voll, denke ich mal. Damit rechne ich jedenfalls.
Ja. So, ja.
Ja, und dann gab es ja heute noch ein Thema zur Führungsstruktur beim FCK. Und zwar gibt es ja zwei neu erschaffene Stellen. Einmal gibt es eine neue kaufmännische Direktorin mit Saskia Bogera und einen technischen Direktor Sport mit Enis Haira. Und ja, also das heißt, hier passieren auch Dinge. Man ist jetzt nicht unbedingt alles überraschend daran, aber trotzdem interessant, dass jetzt auch hier mal was passiert. Ich bin nur mal gespannt, was dann der technische Direktor Sport so für Aufgaben bekommt im Detail. Da hoffe ich ja doch mal, dass wir da demnächst noch ein bisschen mehr drüber hören und erfahren.
Ja, was wichtig zu erwähnen ist, ist er ehemaliger FCK-Spieler, ne?
Genau. Und ja, dann geht es ja auch schon bald in die neue Saison, oder beziehungsweise in die neue Saison geht es noch nicht, aber ich denke ja mal, dass dann in den nächsten 2, 3 Monaten dann doch schon die ersten Verhandlungen stattfinden werden, und von aus dieser Hinsicht würde mich dann schon die Aufgaben sehr interessieren, die er so tätigen muss. Weil aus meiner Sicht hat ja Thomas Heng da sehr, sehr gute Arbeit geleistet die letzten 1,5 Jahre, 2,5 Jahre. Jetzt werden es 2 Jahre, ne, wo er bei uns ist.
Am 1. Ja, März. Kommt hin, ja. Genau. Also, nein, nee, ist gut. Also, nee, ist gut.
Und ja, sind wir mal gespannt, wie sich das da so entwickelt.
Schon spannend, ne?
Ja, und dann kommen wir noch, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, kommen wir noch zu einem unschönen...
Nee, zu einem diskussionswürdigen Thema, finde ich. Also unschön ist vielleicht das, was dahinter steckt. Aber es wurde rege diskutiert im Forum der Betze brennt und auch in den sozialen Medien. Und da ging es über ein Foto eines Banners, das bei der Betze brennt veröffentlicht wurde.
Genau, also im Rahmen der Spieltagsbilder, die Thomas ja jeden Spieltag veröffentlicht. Und da gab es ein Banner Kämpfenschüttler. Und darüber wurde dann doch, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel diskutiert. Soll mal ein bisschen die Hintergründe kurz erörtern?
Ich würde keinen Namen nennen. Also nette volle Name. Einfach so braucht man nicht, weil wenn man diese Person nicht kennt, dann kennt man halt nicht. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht. So. Kann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Zudem gibt es noch sowas wie Google und kann man sich ja selber so ein bisschen schlau machen. Ja, genau. Also ansonsten ist zu sagen, dass Schüttler Spitzname ist eines in Kaiserslautern bekannten Althuls. Und also ich bezeichne den jetzt als Althul, vielleicht ist er Junghul, so im Herz vielleicht, aber Scherz beiseite, ernstes Thema. Und ja, wie soll ich sagen? Es ist schwierig. So. Also Thomas hat halt dieses Banner fotografiert, Kämpfenschüttler, und der Schüttler hat wohl gesundheitliche Probleme, die nicht so einfach sind, wie man mir zutrug. Und ja, er wurde halt eben gegrüßt, ne? So Kämpfenschüttler. Und ja, wenn man ihn nicht kennt und wenn man nicht weiß, wer diese Person ist, wer der Schüttler ist, dann sagt einem dieses Band erstmal nichts und man wundert sich auch nicht wirklich drüber, weil es sind durchaus an Spieltagen vermehrt, nicht nur bei uns, sondern überall in Deutschland sind eben Grüße an, was weiß ich, Stadionverbotler oder, ne, das war schon immer irgendwie so. Mhm. Oder eben an Menschen, an die man denkt, die nicht da sein können, weil sie eben irgendwie im Krankenhaus liegen oder sonst was durchmachen. Ja. In dem Fall ist es halt aber so prägnant, weil es ist, wie gesagt, der Althul und der natürlich auch eine andere politische Meinung vertritt, die wir hier im Übrigen mit allem, was wir haben, ablehnen.
Genau,
korrekt. So. Genau. Und es wurde jetzt Thomas Hilmes zum Verhängnis dieses, zum Verhängnis, das klingt irgendwie, wenn er jetzt gesteinigt wird. Nee, vielleicht aber nur verbal attackiert wird, weil er dieses Foto des Banners eben veröffentlicht hat. Und eine Wahnsinnsdiskussion entflammte auf der Betze brennt im Forum, eben aufgrund dieses Fotos. Und ich denke mir so, ja, also man kann gerne drüber diskutieren. Aber wenn man, ich habe es heute Morgen in einem anderen Podcast-Stream, Livestream mit dem Chat kurz besprochen. Ich habe gefragt, ob man diese Diskussion nachvollziehen kann. Also ich ganz, ganz neutral betrachtet einfach nur, ne? Mhm. Und die meisten haben davon nichts mitbekommen, weil sie auch nicht wissen, wer Schüttler ist. Die haben sich dabei jetzt nichts Böses gedacht, als ich dann den Hintergrund erklärt habe. Ja, dann hieß es auf einmal, ja, das sei Werbung für die Neonazi-Szene. Ja, so. Und dann sagte ich, ja, aber bevor ich dir aber nicht gesagt habe, um wen es hier geht, da war es doch aber auch keine, da war es doch aber auch keine Werbung dann, ne? Funktioniert ja dann nicht die Werbung. Weil es ist weder irgendein seltsames Kürzel, noch ist irgendein Symbol drauf, noch irgendwelche Parolen. So. Und da weiß, also wie gesagt, es geht jetzt nur um dieses Banner. Es geht nicht um die Person an sich.
Korrekt.
Und das als Werbung zu sehen für die rechtsradikale Szene, halte ich jetzt erstmal für schwierig. Dann wurde argumentiert, ja, da ist einer mit einem schwarz-weiß-roten Beanie, der das Banner mithält. Ja, aber habt ihr mal in den Fanshop geguckt? So. Also das Beanie gibt es dort nicht, aber es gibt ja durchaus diese Farben auch als Windbreaker und was weiß ich noch alles. Darüber hat man, glaube ich, mal vor Monden mal gesprochen, Sebastian. Ich weiß nur nicht mehr, ob es im Betze-Spätzle war oder auch hier. Und auch damals hatten wir gesagt, ja, ist gewagt. So. Aber ja, das war also ja alles gut. Ne? So.
Also ich habe mit der Diskussion darüber so meine Schwierigkeiten, weil ich aus meiner Beobachtung, aus meiner Wahrnehmung, oder das weiß ich ja auch, versucht ja Thomas einfach nur das abzubilden, was im Stadion passiert. Das heißt, er will, wenn er das Bild weglässt, und es war ja jetzt nicht unbedingt explizit, wie du schon sagtest, mit irgendwelchen Parolen oder sowas, und er macht ja bei jedem Spieltag, lädt er ganz, ganz, ganz viele Bilder hoch mit ganz, ganz, ganz vielen Banner, und ich würde das halt in diesem Fall echt schwierig finden, wenn er das Bild dann einfach weglässt, weil es, oh Gott, war halt mal da, es gehört dazu, und es ist jetzt nicht unbedingt eine direkte Parole und so. Von daher finde ich das schon schwierig, Thomas da jetzt so anzugehen. Das ist das richtige Wort dafür.
Naja, ich meine, der wird schon angefeindet. Also doch, doch. Also genau. Doch. Und ich glaube, dass da auch einfach zu weit gegangen wird, indem man ihn als Multiplikator von rechtem Gedankengut plötzlich irgendwie so sieht. Also das ist alles andere als jemand, der sowas unterstützt. Ja. Ich meine, Thomas, den kennen wir jetzt auch schon lange. Nee. Also der ist alles nur nix im braunen Sumpf, ja. Damit hat er nichts zu tun. Da lege ich meine Kamera ins Feuer, wenn es sein muss. Und meine Hand sowieso. Ja. Also von daher haltet mal die Balle flach, was Thomas, also was diese direkten Anfeindungen betrifft. Aber ich finde auch, Sebastian, dass man darüber durchaus diskutieren darf. Und das sieht ja Thomas ganz genauso, deswegen hat er auch den Thread ordentlich durchrattern lassen, ne?
Darum geht es ja auch gar nicht, aber man muss dann halt schon ein bisschen auf seinen Ton und auf seine Worte achten.
Na klar.
Also das ist halt. Klar. Also wenn man sich das alles durchliest im Forum, da ist. Puh, ganz, ganz schrecklich, was da Sachen geschrieben werden. Sehr, sehr unschön, muss ich echt sagen.
Nun, wie gesagt, Thomas hat da noch in dem Thread, nachdem ordentlich, also das ist, puh. Wie soll ich sagen, der User Hellboy beispielsweise hat geschrieben, also während dieser Diskussion, ne, in dem Thread. Irgendwann, da würde mich auch durchaus ein Statement von Thomas und DBB interessieren. Wir wissen alle, wo wir hier sind und dass diese eine Seite ist, die den Ultras nahesteht. Echt? So, ich glaube nicht, dass die GL oder so mit Neonazis irgendwas zu tun hat. Die sind eher so das Gegenteil von dem. Aber so kein Ding, wenn es um fanpolitische Dinge wie Pyro etc. geht, aber von Neonazi-Support dürfte man sich doch meiner Ansicht nach gern doch kritisch distanzieren oder zumindest gar nicht positionieren, Fragezeichen. Und darauf hat Thomas Hilmes geantwortet und hat dann geschrieben, und ich lese das ganze Ding jetzt mal vor. Wir von DBB haben uns schon oft gegen Rassismus, Nazitum und so weiter positioniert und werden das auch in Zukunft weiterhin tun. Da kann es meines Erachtens auch keine zwei Meinungen geben. hat er recht, bin ich bei ihm. Da gibt's keine zwei Meinungen. Nazis sind halt einfach scheiße, was soll ich denn sagen? Das ist halt so, ist halt Dreck. So. Aber gut, gehen wir mal weiter. Allerdings sehe ich es nicht als Support seitens DBB, wenn wir ein solches Spruchband Kämpfenschüttler per Foto dokumentieren. Gebe ich ihm A recht. Zumindest kann ich das so verstehen. Also ist, wenn jemand, ich habe ja heute Morgen im Stream, habe ich ja eingangs schon erwähnt, Probe aufs Exempel gemacht. Na, ich habe mit den Leuten im Chat drüber gesprochen und da kannte niemand den Namen Schüttler und keiner konnte die Diskussion richtig nachvollziehen. So, von daher ist es kein Support der Neonazi-Szene. Das ist Bullshit. So wie wir allgemein seit 20 Jahren, schreibt Thomas weiter, versuchen möglichst vollständig das Geschehen und die Aktion in der Fankurve zu dokumentieren. Seien es Choreos, Pyro, Spruchbänder, Corona-Einschränkungen im Stadion, Stadionverbote, Proteste gegen DFB und Katar, ole ole. Also ole ole war jetzt von mir, steht da nicht. Oder beispielsweise auch gestern die vereinsübergreifende Aktion bezüglich der Chatkontrolle, in Klammer, auch ein politisches Thema, by the way, ja, hat er recht, um nur einen kleinen Auszug auch teils kritisch diskutierter Sachen zu nennen. Nun wäre Rassismus nochmal ein, finde ich, anderes Kaliber als gerade als das gerade aufgezählte, aber auf dem Spruchband stand kein rassistischer Inhalt, hat er recht. Und auch keine versteckte Botschaft im Übrigen, ne? Also auch da nirgendwo zwei Achter oder irgendwie sowas Krankes, ja? Gar nichts. Steht einfach nur drauf, kämpfen Schüttler. Er schreibt weiter, ich kenne zudem auch keinen inhaltlichen Hintergrund zu diesen zwei Wörtern auf dem Spruchband, den ich für eine Einordnung aber erstmal gerne haben würde. Jedenfalls, Doppelpunkt, wenn ich mir nun die Internetdiskussion dazu anschaue, dann überlege ich im Nachhinein auch, ob eine, wie hier mehrfach gefordert, Nichtveröffentlichung die bessere Vorgehensweise gewesen wäre. Zumindest hätte es wohl die Nerven an diesem eigentlich schönen Sonntag geschont. War da recht, der arme Kerl. So. Aber die eingangs beschriebene Dokumentation des Kurvengeschehens hätte eine Lücke gehabt. Das Spruchband hätte es im Stadion trotzdem gegeben, aber kein Upload und keine Diskussion dazu. Wobei, vielleicht ist es ja sogar ganz gut, wenn zu so einer Grundsatzdebatte mal angesetzt wird. Oder vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn das Spruchbandfoto einfach von der Speicherkarte gelöscht worden wäre, anstatt es hochzuladen. Diese beiden Möglichkeiten möge bitte jeder selbst für sich abwägen und beurteilen. Was ich abschließend noch sagen kann, ist, dass mir aus den letzten Monaten und Jahren mehrere andere Geschichten einfallen würden, bei denen so eine Debatte angebracht gewesen wäre, wo es dann aber vielleicht auch kein Foto oder ähnliches auf DBB gegeben hätte. In diesem Sinne, und dann kommt noch ein Foto, Betze Fans gegen rechts. So, und da gebe ich ihm recht. Und warum gebe ich Thomas in dem Moment und vor allen Dingen bei diesem letzten Absatz auf 100% recht? Weil es so ist. Ihr Leute, erinnert euch mal bitte an den Auswärtssieg Derby gegen Saarbrücken. Da war der Schüttler auf einem Mannschaftsfoto nach dem Auswärtssieg mit der Mannschaft, ja, so, Mannschaftsfoto mit der Mannschaft, auch schön gesagt. Erstens, hat er Redondo geknutscht nach Abpfiff? Und zweitens eben dieses Mannschaftsfoto. Warum haben da so viele drüber gelacht und die Augen verrollt, aber dabei ein fettes Grinsen in der Fresse gehabt? Aber warum wurde darüber nicht diskutiert? Warum wurde darüber nicht diskutiert, dass da ein Neonazi steht oder ein Althul steht, der eben hier, ne, präsent ist, mit der Mannschaft sich ablichten? Warum? Warum hat das denn niemand kritisiert? So, und jetzt taucht nicht er selbst in Persona auf, sondern ein Banner mit seinem Spitznamen. Und das bringt eure Gemüter jetzt zum Heißlaufen. Das verstehe ich irgendwo nicht. Also das heißt, wo ist denn jetzt die Grenze irgendwie? Ich verstehe das Messverhalten nicht. Ich habe mich damals mehr darüber geärgert, weil das Foto natürlich auch mega rumging, ne? So.
Korrekt.
Ah, ist das Spruchband, das geht null rum. Aber es erhitzt die Gemüter. Ich möchte das, wie gesagt, ich, ich, ich trete hier keinem zu nahe, ich nehme garantiert auch keine rechten Menschen irgendwie in Schutz. Ich möchte das aber verstehen, wo jetzt, warum das damals kein Problem ist, aber heute schon, so mit dem Banner. Warum war das Mannschaftsfoto kein Problem und der Kuss mit Redondo und so, aber das ist jetzt ein Problem. Das verstehe ich nicht. Es würde auch zu weit gehen, wenn ich jetzt sage, ist ja auch ein Familienvater und so. Das klingt dann wieder so nach Verteidigung dieses Menschen an. Nö, der ist ja für seinen Scheiß selbst verantwortlich, wie wir alle auch. Ich frage mich aber wirklich, wo ist jetzt hier, ne, wie misst man das jetzt ab? Und da würde mich natürlich extrem eure Meinung interessieren. Das wäre cool, wenn ihr uns da schreiben würdet, würde ich mal vorschlagen, dass wir das vielleicht über Twitter machen. Aber mit der Bitte, sachlich zu bleiben, ist es keine Gender-Debatte oder irgendwie so ein Bums. Nee, wir wissen bitte, nämlich alle, was
sowas mit reinbringen.
Genau, wir wissen nämlich alles, was so Fascho-Themen sind. Das ist mir klar oder uns klar. Darüber müssen wir nett diskutieren. Und wie Thomas in seinem Statement auch geschrieben hat, es gibt keine zwei Meinungen, was das betrifft. Das ist albern. Aber nochmal die Frage, warum war das damals kein Problem? Warum hatte das für Lacher gesorgt und positives Augenrollen sozusagen? Ne? Weil, jo, ach, jo, guck dann an. Was macht denn der, du? Aber das ist jetzt ein Problem. Wie gesagt, keine, also in meinen Augen, keine Propaganda. Es steht Kämpfen, Schüttler drauf, der Mann ist krank. Und das nicht nur, der hat jetzt nicht Husten oder so, ne, das ist schon schlimmer. Mhm. Und da frage ich mich jetzt aber, ja, Mann, Leute, so, was ist denn jetzt so? Und dann hat sich überhaupt mal jemand vielleicht aktuell sich mal befasst, ne? Ist er vielleicht gar kein Neonazi mehr oder so? Wer weiß? Hat irgendjemand sich mal die Mühe gemacht, da irgendwie zu gucken? Oder rülpst man jetzt dem einen einfach nach? Ich weiß nicht, ich tue mir das da echt schwer. Wie dem auch sei, Nazis sind Kacke, so oder so. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dass er da recht aktiv war, recht aktiv, darüber müssen wir uns Anne unterhalten, ne? Also für seine Gesinnung, ja. Nee, da stehen wir garantiert nicht für, eher dagegen. Nur was jetzt Thomas da betrifft mit dem Foto, genau. Das, also ich glaube, da übertreffen sich manche selbst.
Genau.
Aber schreibt es bitte per Twitter und erwähnt uns dabei, damit wir das mitverfolgen können und vielleicht können wir dann eben dann mal so ein Abschlussfazit vielleicht dann noch ziehen. Nicht, dass man dann irgendwie hingeht und macht da draus irgendwie so eine Never-Ending-Story draus oder so. Sondern jetzt besprechen, weil das ist schon wichtig, dass man darüber diskutiert. Ne?
Genau, definitiv.
Ja.
Aber bleibt fair, das ist wichtig.
Ja, genau, also sachlich bitte. Und wenn man anderen unterstellt, sind eher alles Schweine und Arschlöcher und was weiß ich alles, dann sich selber vielleicht nicht so verhalten. Das soll jetzt nicht verallgemeinern, ja? Das ist nicht verallgemeinert, sondern eben, es gibt immer ein paar, die über die Stränge schlagen. Auf der Seite wie auf der Seite, auf der einen immer mehr. So. Es ist ein Dreck. Und also es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich.
Ja.
Nichtsdestotrotz muss man darüber reden, finde ich. So. Und wenn nämlich alleine schon dieses Beanie so für Empörung gesorgt hat, dann bitte hier, ja? Dann sollte man sich auch beim FCK beschweren, dass es der Windbreaker, also beispielsweise Windbreaker, ne? Es gibt noch mehr Fanartikel in den Farben Schwarz, Weiß, Rot gibt. Das sind meine 5 Cent dazu. Weißt du, Sebastian, das ist so das, was mich so stört an diesem ganzen Thema. Und vor allen Dingen die Nummer mit Saarbrücken. So, warum war das damals kein Problem? Heute ist ein Spruchband ein Problem, wo einfach nur jemand gegrüßt wird oder halt so gedacht wird, ja, bedacht wird. Es sind keine rechtsradikalen Parolen drauf.
Ja, wie gesagt, also mein Einstieg war einfach, dass Thomas ja das hier nur dokumentiert hat und ja, aber gut,
Ja,
Thema ist
aber
jetzt
einfach
weiter
nur sich vor
umkreist.
Thomas zu stellen, ohne sich mit in die Diskussion einzubringen, finde ich auch schwach. So, und deswegen
Ja,
haben wir ja darüber
das
gesprochen
war halt.
und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir da schon noch ein bisschen weiter ausholen.
Genau.
So, weil das ist ein wichtiges Thema und Nazis raus. So,
So sieht's
das,
aus.
da bin ich der festen Überzeugung von.
Gut.
Soweit,
Dann
so
haben wir
schlecht.
das schwierige Thema auch abgeschlossen. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Drei Spiele vor Saisonende machte der 1. FC Magdeburg die Meisterschaft in der dritten Liga klar. Aktuell steht der 1. FC Magdeburg mit 24 Punkten auf Platz 14 der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Im März 2012 startete einst ein Fanblog, der mit ordentlich viel Leidenschaft betrieben wurde. Mittlerweile hat sich dieser Blog zu einem reinen Audio-Podcast gewandelt und heute ist einer der beiden Hosts von Nur der FCM unser Gast. Hallo Thomas.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Na, wie
Ja, auf.
geht's, Mensch?
Ja, gut. Ich meine, unser Heimspiel Hannover gewonnen, von daher geht es uns ganz gut. Endlich mal den Vorsprung in Richtung Abstiegsplätze auch mal ein bisschen vergrößert. Ich meine, für euch ist das ja nichts Neues, so mit dem, dass man ein bisschen euch im Fangglas sehen kann oder sehen muss. Von daher ist das für uns auch mal ein ganz gutes Gefühl, endlich mal über dem Strich zu stehen und auch mal ein bisschen Vorsprung auch zu haben.
Naja, für uns ist es jetzt auch mal schön, auf der anderen Seite vom Fernglas zu stehen.
So sieht's aus. Lange ungewohnt.
Also das Blatt hat
Aber
sich irgendwie so ein bisschen gewandelt, ne? Also das ist schon krass. Der 1. FC Magdeburg, mega starke Drittligasaison gespielt. Das war ja bärenstark. Und jetzt so ein paar Schwierigkeiten zu Beginn. Aber ich glaube, ihr seid ja auf einem sehr guten Weg.
schauen wir mal, jetzt die nächsten Spiele, die nächsten zwei Heimspiele werden sicherlich ein Brett gegen euch und dann auch gegen Paderborn. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger für uns.
Ja, Thomas, wie würdest du denn euren Start in die Saison und auch den Start in die Rückrunde beschreiben? Sind deine Erwartungen erfüllt worden oder gab es Überraschungen?
Nee, also grundsätzlich habe ich es genauso erwartet. Ich hatte aufgrund von Interesse an einem anderen Zweitligisten, also in der letzten Saison zumindest, die sind ja dann Gott sei Dank aufgestiegen, das eine oder andere Zweitligaspiel gesehen, dann hat man schon gesehen, dass es in der zweiten Liga anders zugeht als in der dritten Liga, also gerade im körperlichen Bereich und da hat man bei uns schon gesehen, da wird was passieren müssen im Sommer. Hat man allerdings nicht so den Fokus drauf gelegt, beziehungsweise die Spieler, die man geholt hat, da hat es dann offenbar nicht gereicht für die zweite Liga erstmal. Ja, und da haben wir schon ein bisschen gebraucht. Also gerade zu Beginn der Zweitligasaison haben wir ja dann auch viel Lehrgeld bezahlt, auch wenn wir da in Karlsruhe 3-2 gewonnen haben am zweiten Spieltag. Danach war es dann doch ja schon ziemlich bitter in St. Pauli, deutlich verloren, gegen Hannover zu Hause deutlich verloren. Dann kam ja dieses 4-4 bei euch, wo wir in meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt, aber wo wir in meinen Augen am Ende das 4-4 eher ein bisschen glücklich machen. Das fällt dann ja eher doch aus dem Nichts heraus. Und was war aber völlig krankes Spiel damals. Ja, und da war mir, also mir war das klar und ich habe das auch so in der, ich habe das auch so erwartet, dass die Saison so läuft, wie sie läuft. Und ich denke auch, dass wir bis zum Ende da gegen den Abstieg spielen werden. Und dann geht das hoffentlich gut für uns aus. Dann jetzt start in die Rückrunde, muss ich sagen, war jetzt mit dem Sieg in Kiel und auch mit dem Sieg gegen Hannover. Ja, sind schon mal 6 Punkte mehr, die wir dann geholt haben. Wenn man dann das Unentschieden in Karlsruhe rausnimmt, wo er gewonnen hat in der Hinrunde, 4 Punkte mehr als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt, da können wir, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Und der Sieg in Hannover war dahingehend schon wichtig, dass wir jetzt ja, mit euch und mit Paderborn zwei ziemlich dicke Bretter zu bohren haben.
Ja, du sagst es, also das Hinspiel war tatsächlich ja sehr kurios. Ich kann mich dann auch sehr gut dran erinnern. Ich glaube, jeder von uns, und ja, ob der Punkt am Ende glücklich war, weiß ich gar nicht mal, aber durch ein Eigentor dann noch in den 10 Minuten vor Schluss dann nur noch einen Punkt zu kriegen, war von unserer Seite her sehr ärgerlich. Aber ansonsten kann sich, glaube ich, keiner über das Unentschieden beschweren. Also Wenn man da 1-0 zurückliegt und dann innerhalb von ein paar Minuten, ne, 6 Minuten oder was es war, oder 10 war es, glaube ich.
Ja, auf wieso, ja, genau.
Genau, 3 Tore macht auswärts, das ist ja dann auch schon mal draußen, muss ich sagen. Was mir das sehr gut gefallen hat, war der Support von euch. Ich weiß nicht, ob du da mit warst beim Spiel, auf dem Betzen.
Nee, in der zweiten Liga tatsächlich nicht. Ich war damals im ersten Drittligaspiel, wo wir gegen euch gespielt haben, war ich in Kaiserslautern. Jetzt in der letzten Saison nicht. Diese Saison leider nicht, nee. Mhm.
Weil die Fanszene ist ja dann hoch und das Dach gegangen, geschlossen, mehr oder weniger. Und das war dann schon brutal laut, muss ich schon sagen. Aber ihr habt jetzt auch, kommen wir nochmal zurück auf die Saison, ihr habt ja auch viele Verletzten, ne, habe ich gesehen, ich glaube 10 Stück oder sowas.
Ja, wobei man das, glaube ich, aber auch ein Stück relativieren kann. Also, wenn man mit der, also 2 Spieler davon sind schon seit Sommerpause verletzt, dann 2 Verletzte, die wir da haben, die da mal aufgezählt werden, haben noch nicht eine Zweitligaminute gesehen, von daher kannst du in Meinung die 4 schon mal rausrechnen. Was da aber definitiv weh tut, ist ein Andreas Müller, ein Cristiano Piccini, die tun definitiv weh, dass die jetzt fehlen. Lukas Schuler ist auch schon lange raus, also den müsstet ihr ja, glaube ich, auch noch kennen, der hat ja auch eine Kaiserslautern Vergangenheit, mhm, zumindest im Jugendbereich. Mhm. Und ja, ansonsten ist das eigentlich jetzt Connor Krempicki ist wieder fit, der hat jetzt im letzten Spiel wurde eingewechselt, also der ist dann auch wieder da jetzt, also das ja, 10 Verletzte klingt erstmal viel, aber ich denke mal, man kann das schon auch ein Stück weit relativieren. Also so Stammkräfte fehlen uns 2, vielleicht 3. Von daher ist das noch, finde ich, einigermaßen im Rahmen.
Genau, und im Winter habt ihr auch nochmal zugelegt. Ne? Ihr habt 3 neue bekommen. Linksverteidiger, Innenverteidiger und Mittelstürmer. Ja. Wie haben die sich so eingegliedert bei euch ins Team?
Also Daniel Hemer, der für die Innenverteidigung kam, definitiv schnell drin, ersten Spiel gleich einen Fehler gemacht, nicht schlimm, kennt man bei unserer Verteidigung ja, also da ist immer einer für den Bock gut pro Spiel, von daher ist das alles nicht so wild gewesen, nein, Spaß beiseite, also Daniel Hemer war da schon, finde ich, von den 3, die jetzt da gekommen sind, ist er definitiv der am meisten noch überzeugen konnte, also er hat, glaube ich, jedes Spiel auch gemacht, ich glaube sogar jedes Spiel über 90 Minuten auch in der Rückrunde jetzt. Bei Maximilian Ullmann muss man gucken, kam für die linke Seite, weil sich der Leon Belbel bei uns verletzt hat, ist da, aber hat es jetzt auch nicht so richtig durchsetzen können, also schwankt da immer zwischen Bank und Spielfeld. Und der dritte, der Lukas Tainius, ja, der hatte seine beste Zeit, hat er mal gehabt in Deutschland, war mal bei Frankfurt, hat er auch Champions League gespielt. Aber so das letzte halbe Jahr hat er gar nicht gespielt, war ja vertragslos, hat jetzt auch sein erstes Tor gemacht in Hannover, wobei man da auch ein bisschen, ja, muss man auch sagen, schießt halt den Ball aufs leere Tor, da kann man das von einem Zweitligastürmer, glaube ich, schon erwarten, dass er da aus 16 Metern den Ball flach ins leere Tor schießen kann. Muss man abwarten. Bis jetzt hat er mich noch nicht so überzeugt, aber das ist ja, mein Gott, er hat halt auch ein halbes Jahr nicht gespielt, der muss auch mal so in diese Wettkampfpraxis kommen. Ich denke mal, das wird noch 2, 3 Spiele dauern, bis er da wirklich 100%ig auch vom Körperlichen soweit ist. Von daher würde ich das jetzt auch noch nicht überbewerten wollen.
Okay, und dann kommen wir ja vielleicht auch nochmal auf das KSC-Spiel zurück. Da war ja nach dem Spiel noch einiges los bei euch im Stadion.
Vielleicht kannst du uns ja da. Er lacht schon.
Vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen mitnehmen, was da passiert ist.
Naja, also das Spiel war ja auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 6 das schlechteste ist, schon eine 5,9. Also es war schon relativ unterirdisch. Karlsruhe hat mit sehr, sehr einfachen Mitteln uns da mehr oder weniger kontrolliert. Wir haben offensiv überhaupt nichts auf die Reihe gebracht und auch immer wieder den gleichen Ansatz versucht, was halt einfach nicht funktioniert hat. Und das hat sich dann auch so ein bisschen, während des Spiels hat man auch schon gemerkt, der Support wurde immer schlechter, klar, weil die Leute natürlich auch unzufrieden waren. Und dann sagte der Vorsänger, sagte dann auch schon so, es war so um die 75., 80. Minute rum, also egal wie das hier ausgeht, es wird nach dem Spiel wird es auch eine kleine Ansage geben. So, naja, dann war natürlich jeder gespannt, was da passiert. Und dann haben wir da in der Nachspielzeit dann noch sehr, sehr glücklich den Ausgleich gemacht. Und ich glaube, da haben dann Mannschaft und Trainer haben dann erwartet, oh, jetzt wird gefeiert, weil wir haben ja noch gerade so einen Ausgleich gemacht und dann gab es eben eine knackige Ansage, ohne dabei aber irgendwie in irgendeiner Art und Weise beleidigend zu sein. Das war einfach, ich meine, ich, ist ja bei euch, glaube ich, auch so, wenn ich so das ein bisschen verfolge, bei euch ist ja auch so eher derbere Sprache angesagt, und das ist bei uns hier in Magdeburg eben auch so. Da wird dann eben Tacheles geredet, da wird nicht schön geredet und nicht drumherum gequatscht, da wird dann einfach gesagt, was Sache ist, und da wurde eben gesagt, dass man hatte den Eindruck, es war Alibi-Fußball, und so war es auch. Das war rein von der Körpersprache, vom Einsatz her war das einfach ein Witz, das wurde der Mannschaft so gesagt, und dann kam irgendwann der Trainer wie von der Tarantel gestochen da in Richtung Mannschaft und zeigte dann so Scheinwischer in Richtung der Fans Das hat dann hat dann die Mannschaft da weggeholt, und dann sind die alle abgetrottet wie so Lemminge, dann wurden sie wieder zurückgerufen, dann haben so ein paar Spieler haben dann auch gezögert, Kapitän unter anderem, Amara Kondé und dann noch zwei, drei andere, da hast du richtig gesehen, oh, gehe ich jetzt rein, bleibe ich hier, also so richtig wahnsinnig, und dann ist die Mannschaft aber in großen Teilen wieder zurückgekommen. Man hat auch ganz klar gesagt, warum, wieso, weshalb. Ja, und das war dann so das, was dann nach dem KSC-Spiel passiert ist. Aber man muss halt auch dazu sagen, das hat sich ja auch so ein bisschen, finde ich jetzt, so ein bisschen auch angestaut. Also die Mannschaft wurde ja die 18 Spiele vorher auch nach jeder Niederlage bedingungslos unterstützt. Also ich kann mich dann noch an das Spiel in Rostock erinnern, wo wir nach einer guten ersten halben Stunde dann sang- und klanglos untergegangen sind, 3-1 völlig verdienter verloren haben. Da wurde die Mannschaft hinterher gefeiert, als ob wir gerade 4-0 gewonnen haben. Dass es dann mal so nach 19 Spielen, auch nach schlechteren Spielen, wenn es dann auch mal eine kleine Ansage gibt, ich glaube, das ist auch ganz normal. Wenn man jetzt die letzten Spiele sich dann auch betrachtet, seitdem das passiert ist, muss ich sagen, hat es offenbar schon was bewirkt auch. Also die Körpersprache ist eine andere. Man führt energischer Zweikämpfe. Es hat sich tatsächlich was verändert. Also von daher hat das ganze Theater offensichtlich auch was gebracht.
Okay, und dann jetzt mal unabhängig von der Geschichte gegen den KSC, Christian Tietz hat ja auch im Dezember verlängert bei euch. Wie ist denn so dass die Meinung von Tietz in der Fanszene? Weil ich kenne das halt von uns vom FCK. Es gibt Trainer, die sind beliebt, wie Antwerpen oder sowas, wo auch sehr viele, ich möchte es schon fast sagen, getrauert haben, als er gehen musste. Und dann gibt es ja Trainer, die mag man so weniger. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber jeder FCK-Fan weiß, von welchem ich da rede.
Du meinst nicht wie ist Schommers, so, oder? Nee.
Was? Nein, niemals.
Was? Nein, nein. Schommers war doch der Gary Amann rasiert hat, ja?
Genau, was? Der.
Wen? Ja. Wer? Wer?
Okay, alles klar, ich lasse es. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mir jetzt gut überlegen, wie ich das am diplomatischsten für mich ausdrücke. Weil,
nee, sag doch Tacheles.
Nein, also ich sag ganz ehrlich, für mich ist nach der Nummer, nach dem KSC-Spiel, Christian Tietz bei mir im Standing extrem gesunken. Unabhängig von der sportlichen Sache. Also da geht es mir jetzt erstmal rein, und das Sportliche komme ich gleich. Da geht es mir jetzt rein um das Thema, was da passiert ist. Ich finde, man kann dort oder man muss dort als Cheftrainer eines Fußballvereins auf dem Niveau, finde ich, souveräner reagieren. Man muss da nicht so reagieren, wie er das getan hat. Ich finde auch, das, was danach kam, was man dann so als Entschuldigung verpackt hat, war mir persönlich zu dünn.
Kannst du das ein bisschen erklären? Weil ich glaube, dass also wenn das der eine oder andere nicht mitbekommen hat, außer dass es natürlich die Ansage gab.
Also es gab halt, also er kam halt dann nach dem, er kam dann halt, als es diese Ansage gab, kam er auf Platz gerannt, hat dann, wie ich eben schon gesagt habe, einen Scheinwischer in Richtung der Fans gezeigt. Also Diese Scheinwischer-Geste so nach dem Motto, ihr habt doch eine Macke. Und das hat bei vielen erstmal ganz schön für, oh, was war das denn? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das dann schon so, dass ich so dachte, oha. Okay, also wenn er auf normale Kritik schon so reagiert, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn mal das ganze Stadion bei uns pfeift. Mhm. Nicht, dass er dann einen tötet. Also das war in dem Moment tatsächlich mein Gedanke. Ja. Also bei mir ist er, wie gesagt, im Standing nach der Nummer, was das angeht, ganz schön gesunken, was das Thema Christian Tietz als Person angeht, was das Thema Trainertätigkeit, das Sportliche angeht. Da kann man ja von ihm halten, was man will. Die Spielidee, die er hat, ist jetzt nicht die schlechteste. Ja, also ich finde schon, dieser Ansatz zu sagen, wir wollen offensiv spielen, wir wollen den Ball haben, da bin ich grundsätzlich ein Freund von. Muss aber auch sagen, das ist halt auch so ein Ding, er hat sich in meinen Augen auch lange, 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 gerade auch in der Hinrunde, in seiner Taktik so ein bisschen verrannt. Er hat das in der Rückrunde schon das ein oder andere umgestellt und auch ein bisschen die Spielweise geändert und man sieht auch, dass es Erfolg bringt. Das war mir einfach zu lange auch zu stur da an seiner Idee, die er an der da festgehalten hat. Aber inzwischen muss ich sagen, was das Thema sportlich angeht, merkt man schon, dass da auch ein kleines Umdenken stattgefunden. Horrenden Ballbesitz, den wir da im Spiel immer hatten in der Hinrunde, das ist nicht mehr ganz so krass. Wir hatten ja phasenweise in der Hinrunde teilweise 67-70% Ballbesitz in den Spielen, ja, und das ist nicht mehr ganz so. Man hat da inzwischen so ein bisschen umgestellt, dass man auch mehr auf Umschaltsituationen setzt, wo wir wirklich gut sind, muss ich wirklich sagen. Und von daher, ja, ich glaube auch, aber nach der Nummer, um auf eure Ausgangsfrage zurückzukommen, nach der Nummer ist das schon so ein bisschen zwiespältig inzwischen. Also es gibt Leute, die sagen, Mensch, das ging gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, für die ist das in Ordnung. Aber er hat da schon ein bisschen Standing innerhalb der Fans auch, glaube ich, ein Stück weit verloren.
Zu Recht, wenn du mich fragst. Also ich bin jetzt natürlich einer, der von außen drauf guckt. Aber trotzdem kennen wir ähnliche Situationen ja auch am Betze. Und Fußball muss man mal ganz klar sagen und nochmal erwähnen, obwohl man das eigentlich nicht erwähnen muss, weil wir alle irgendwie Fußball bekloppt sind. Fußball ist ein enorm emotional getriebener Sport. So. Und wenn dein Herz an einem Verein hängt und dann guckst du, dass du die Mannschaft bis aufs Blut unterstützt, so, da gibt jeder alles.
Genau.
Vorm Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels ja sowieso. Und wenn dann zum Schluss eben Trainer oder auch der ein oder andere Spieler vielleicht ebenfalls emotional ist, dann gehört das für mich auch dazu. Nur ob die Emotion in dem Moment an die eigenen Fans richtig platziert war, darüber kann man diskutieren. Aber dass Christian Tietz irgendwie jetzt nicht zum FC Magdeburg passt, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe halt so ein paar Fanstimmen, ne, auf meiner Lieblings-Social-Media-Plattform Facebook.
Oh Gott. Oh, oh, oh.
weißt du, da wird selbst bei uns, wir haben zwei Auswärtsniederlagen in Folge jetzt erlebt. Ja. Jetzt zuletzt natürlich der super Heimsieg, der sich gut anfühlt. Und selbst da, weißt du, wird eine Scheiße geschrieben. Per excellence. Und so ähnlich war es eben auch nach dem Karlsruhe-Spiel bei euch. Wo ich mir denke, ey Leute, übertreibt doch nicht so maßlos. Natürlich ist das scheiße, was da passiert ist, aber auf der anderen Seite, da geht halt hin und redet mit ihm, ne? Und sagt so zum Alter, das geht ja nicht fit. So. Und Christian Tietz ist aber eine ehrliche Haut. Der würde sich nicht wie so eine Schlange irgendwie rumschlängeln, wie so mancher anderer Trainer, der andere Trainer mitrasiert.
Ja, es gab ja eine Aussprache zwischen aktiver Fanszene und Christian Tietz und Sportchef Ottmar Schork. Ich fand es aber, also ich persönlich fand, es gab ja dann auch eine PK. Mhm. Also das wurde eingebettet in die Spieltags-PK zum nächsten Spiel.
Genau.
Und ich fand es sehr dünn. Und ich war mit dem, was da so kam, ich persönlich war nicht zufrieden damit. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Verständnis gegenüber der Fans auch erwartet. Aber das war dann nicht so. Ich hatte das Gefühl, man wollte das Thema so schnell wie möglich vom Tisch haben. Also sowohl vereinseitig als auch trainerseitig. Und so hat man es ja dann auch letzten Endes durchgezogen und gespielt, in meinen Augen.
Naja, aber weißt du, wenn man das auf einer offiziellen PK macht, wo das eben jeder mitbekommt, finde ich das schon irgendwie blöd platziert. Also wenn, dann muss das direkt face-to-face irgendwie geregelt werden.
Ja, genau.
Bei uns gab es ja mal so eine ähnliche Szene, die dann aber ein bisschen anders gelaufen ist, aber das war 2008, als wir da gegen den Abstieg gespielt haben aus der zweiten Liga. Haben ja 2-0 oder sowas gegen Hoffenheim zu Hause verloren und dann war nach dem Spiel kam ja auch die Mannschaft, war geschlossen mit Trainer vor der Westkurve und hat sich da beschimpfen gelassen, kann man schon so sagen, Marc, oder?
War doch ach, beschimpfen, bespucken, da war alles dabei damals. Da ging's ab.
Ja,
ja.
Ja, das, krass.
Ja, aber der Trainer, weißt du, die Spieler hatten damals natürlich null Bock da zu stehen, aber der Trainer damals, Milan Čačić, hat darauf bestanden, dass die Leute da stehen bleiben, ne? Ja. So, guckt euch die Leute an. Nur, wie hat er nochmal gesagt, Sebastian, nur wo solcher Hass ist, kann auch Liebe sein, irgendwie sowas, ne? Und damit hat er
halt nur wo auch Liebe ist, kann auch so ein Hass entstehen oder
genau.
Sowas
in die Richtung.
Aber mit dem Čačić habt ihr doch damals auch die Klasse gehalten, ne?
Das war doch genau, ja. Genau, richtig. Ja. Und nach dem Spiel, oder genau nach der Aktion, nach dem Spiel, hat sich irgendwie sehr viel geändert und wir haben tatsächlich dann noch die Klasse gehalten. Und das war halt so rückblickend der Wendepunkt in der Saison.
Damals. Ja, und das war ja auch so meine Hoffnung jetzt nach der ganzen KSC-Nummer. Ja. Oder nicht nur meine, ich denke mal, so wird viel gegangen sein. Und ich denke tatsächlich auch, dass es was bewirkt hat. Also ich finde schon, also eine Hauptkritik war ja, dass man nicht den Eindruck hat, dass die Mannschaft auf dem Rasen alles lässt. Ich denke mal, ich gehe fest davon aus, dass es bei euch auch so ist. Wenn du eine Mannschaft auf dem Rasen siehst, die 34 Spiele, 90 Minuten alles gibt, dann kann diese Mannschaft 34 Spiele verlieren und es wirft ihr kein Mensch was vor. Und genau diesen Eindruck hatte man eben nicht mehr nach diesem KSC-Spiel. Und das wurde zur Sprache gebracht, da wurde ganz klar gesagt, das ist zu wenig Kampf. Ich meine, ich denke mal, ihr habt ja auch mitbekommen, was mit dem Kai Brünker los ist im privaten Bereich, ob ihr das mitbekommen habt. Und derjenige, der hier in diesem KSC-Spiel auch, der kam rein 15 Minuten vor Schluss und dem hast du angesehen, der will. Der kam rein und hat gebrannt wie Sau, der ist in die Zweikämpfe reingekracht, hat sich halt wirklich, also da hat man wirklich gesehen, okay, der will. Aber das war auch tatsächlich der Einzige, dem man das so angesehen hat. Und seit dieser Nummer bei dem KSC-Spiel, muss ich sagen, hat sich wirklich in Sachen Körpersprache, in Sachen auch sich in die Bälle reinhauen, da hat sich schon was verändert. Und das ist gut so, dass das passiert ist, weil die Mannschaft musste einfach auch begreifen, dass es nur mit Hackespitze 1, 2, 3 und ein Schiebchen hier, Schiebchen da, das hat nicht funktioniert. Und das hat man scheinbar begriffen, weil es ist seitdem eine ganz andere, was die Körpersprache angeht, eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz.
Mhm. Eben, und Sebastian hat es ja eben schon gesagt, also bei uns kamen auch so Flashbacks nochmal auf, gerade so der Vergleich mit Hoffenheim-Spiel damals. Also das bringt schon was. Wenn ich an die Saison damals denke und die blieb uns auch in böser Erinnerung, obwohl wir die Klasse gehalten haben und gefeiert haben, als hätten wir eine Meisterschaft gewonnen, wir bekloppten Idioten, ey. Yeah. Echt. Aber trotzdem, weißt du, wir hatten kein Spiel damals beendet mit 11 Mann. Und,
okay.
Also mindestens eine rote Karte war gefühlt in jedem Spiel damals dabei und wir hatten immer zwei Clowns, die gegeneinander gerannt sind. aber nicht nur irgendwie so geschubst, nee, die sind auch beide zu Boden gegangen, weißt du? Und da denkst du so, was stimmt mit dieser Mannschaft nicht, ne? Und das waren alles gut, also was heißt gute Fußballer, aber das war jetzt irgendwie keine Amateurtruppe. So, ne? Viel Eigengewächse noch dabei damals und trotzdem wollte nichts funktionieren. Und dann kam eben dieses Hoffenheim-Spiel, emotionaler Einschnitt, die Fans haben mal so richtig die Sau rausgelassen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und siehe da, irgendwie hat man dann zu guter Letzt dank einem Punkt überm Strich das Ding noch gewonnen, ne? Und die Klasse gehalten. Es ist doch verrückt, gerade noch ein letzter Spieltag gegen den Aufsteiger Köln.
Das da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Oh ja, das weiß ich auch noch.
Nee, und deswegen glaube ich, dass der 1. FC Magdeburg, dass die Jungs da jetzt auch, denke ich mal, ordentlich Wind unter den Flügel haben. Ne?
Ja, ja, absolut. Also ich hoffe es. Ich hoffe es inständig.
Also, ich meine, ihr habt da keine Anti-Fußballer oder irgendwie sowas drin.
Nee, um Gottes Willen.
Also wer jetzt behauptet irgendwie, keine Ahnung, das wäre auch eine Amateurtruppe oder sowas, ganz im Gegenteil. Also wenn ich mal so alleine schon die Bank angucke, die ist ja auch nicht schlecht, ja?
Ja, da sind schon ein paar gute Fußballer dabei auf jeden Fall. Aber eben mussten scheinbar doch erstmal bis zum KSC-Spiel warten oder mussten dann danach lernen, dass es eben bei uns nicht nur Hacke Spitze 1, 2, 3 und Querpass hier, Querpass da, sondern hier sind auch andere Tugenden gefragt. Und das Entscheidende, was eben wichtig ist, wie gesagt, wenn sie diese Grundtugenden halt hier einbringen, dann wird denen hier alles verziehen. Mhm. Alles. Ja, dann kannst du hier in 34 Zweitliga spielen, mit 0-3 vom Rasen gehen. Wenn du siehst, jawohl, die haben alles gegeben, wird hier keiner pfeifen in Magdeburg. Keiner.
Ja, wer kämpft, darf auch verlieren. Absolut.
Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt noch zum Spiel am Freitag kommen, vielleicht nochmal, wie hast du denn die FCK-Saison verfolgt, so als Außenstehende?
Oh, naja, muss ich dazu sagen, so außenstehend sehe ich mich gar nicht. Also ich bin, ich habe den FCK schon so ein bisschen auf meiner
Seite. Hättest du jetzt KST gesagt, hätte ich aufgelegt.
Nein. Also der Kaiserslautern ist bei mir schon auf der Sympathieskala recht weit oben. Und von daher habe ich eure zweite Saison natürlich schon sehr, sehr genau auch mitverfolgt. Finde das absolut beeindruckend, was ihr da spielt, seit Spieltag 1. Freue mich da wirklich drüber, dass ihr jetzt auch wieder so in diesen Sphären unterwegs seid. Für mich seid ihr einfach Bundesligist. Soll jetzt nicht heißen, dass ich euch in die Bundesliga reden will, um Gottes Willen, ich weiß selber, wie schnell das geht. Aber grundsätzlich ist der erste FCK für mich ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Und von daher freue ich mich, kann ich mich auch über eure Saison sehr, sehr mitfreuen.
Ja, das hören wir natürlich gerne bei uns. Und wie nimmst du das so die Fanszene wahr? Ich meine, so das Sportliche ist ja immer das eine Thema. Fanszene ist ja immer nochmal so ein bisschen schon zusammenhängend, aber ein bisschen kleiner Unterschied gibt es ja dann doch eventuell schon.
Naja, also ich denke mal, wo man das Parallelen ziehen kann, ist halt, was so diese Leidensfähigkeit angeht. Das ist ja auch bei euch. Ich meine, wenn man das sieht, euer, ich sag mal in Anführungsstrichen, euer, na doch, kann man ja schon so ein bisschen sagen, euer Absturz damals von Liga 1 bis runter in Liga 3 bis Abstiegskampf dann auch in dieser Liga, das war ja schon heftig und trotzdem sind bei euch zu dem Zeitpunkt auch 20, 22, 25.000 Zuschauer im Stadion gerannt.
Soll man denn auch anders hin?
Ja, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie es in Kaiserslautern so am Wochenende noch so, was da noch so möglich ist, aber grundsätzlich ist das ja schon, daran sieht man ja auch, dass diese Stadt, diese Region halt einfach absolut fußballverrückt ist und das hat man ja auch gesehen damals, als wir bei euch in der dritten Liga gespielt haben, wo wir 1-1 gespielt haben, da hat man ja auch gemerkt, okay, also wenn dann mal es laut wurde, dann wurde es auch richtig laut und wenn dann das ganze Stadion bei euch auch mitzieht, das hat man ja vor allem jetzt in dieser Saison sehr, sehr häufig gesehen, dann ist das schon ein ziemlich geiles Stadion. Also das macht dann schon Bock, auch da als Auswärtsfan, glaube ich, da mit zu sein und dagegen anzusingen. Das ist schon very nice.
Ja, momentan macht es aber auch sehr viel Spaß, also muss man ja schon sagen. Wir schweben immer noch so auf Wolke 7 gefühlt und genießen das einfach so sorgenfrei in die Saison zu gehen, ohne letztes Jahr dann doch schon viel Druck aufzusteigen, oder das war ja indirekt schon immer das Ziel aufzusteigen, was ja nie funktioniert hat, und so einfach Fußball genießen ohne Sorgen, das hatten wir ja gefühlt schon seit 13 Jahren immer oder sowas, von daher ist das als FCK-Fan gerade richtig, richtig nice.
Ja, letztes Jahr war es halt noch ein absolutes Muss aufzusteigen.
Genau.
Ne, und da stehst du immer unter Erfolgsdruck sozusagen und du weißt ganz genau, okay, und wenn jetzt die Lichter ausgehen, dann gehen sie zum allerletzten Mal aus und dann gehen die auch nicht mehr an. Da haben wir es dann endgültig geschafft. Und siehe da.
War es tatsächlich so schlimm, ne?
Ja, das. Ach, ja. Halt auf. Okay. Also, nach dieser, wir hatten ja bekannterweise so eine Insolvenz.
Wobei aber ganz ehrlich, ich weiß, also ganz ehrlich, in der Situation, ja, hätte ich das auch von meinem Verein erwartet, diese Karte zu spielen. Egal, wie man dazu jetzt steht. Ich sag ganz, also wie gesagt, wäre der FCM zu dieser Zeit in eurer Situation gewesen, hätte ich genau das Gleiche von unserem Verein.
Die Frage ist aber, was ist mit dem EV? Ne? Wir sind ja Traditionalisten und KGAA, und wenn dann in EV noch mit drin hängt, das ist dann halt immer übel. Vor allen Dingen, wen sanierst du jetzt zuerst, beziehungsweise wen sanierst du?
Ja, das ist dann schon spannend. Ja. Also man muss natürlich, ich denke mal, man kann natürlich auch das so sehen, da seid ihr wesentlich näher dran. Aber ich denke mal, es ist natürlich schon auch eine andere Nummer, wenn du von oben runter gehst, als wenn du von unten nach oben kommst. Wir hatten ja die Situation, wir waren ja 2002 hier auch beim FCM in Insolvent, das ist ja schon 20 Jahre her, und haben dann aber auch erst tatsächlich im Jahr 2015 das erste Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Da muss man auch sagen, das war damals so die Zeit, wo es bei uns dann wirklich auch aufwärts ging mit dem Aufstieg von der vierten in die dritte Liga etc. pp. Und dann ging ja bei uns endlich mal so ein bisschen das Los hier alles, so wie sich das, glaube ich, auch für unsere Region hier gehört. Und wir waren in einer ähnlichen Situation. Wir kennen das ja. Und wenn man das, aber wenn man dann sieht, wir kamen ja von unten nach oben, ich glaube, da war das für uns schon leichter. Also wenn ich mir unsere jetzige finanzielle Situation angucke, die ist natürlich sehr rosig. Ja. Also wir haben in der GmbH, also in der ausgegliederten Fußball GmbH, ein sattes Plus auf dem Konto. Wir haben im e.V. ein sattes Plus auf dem Konto. Also ich denke, wir brauchen uns da vor keinem Zweitligisten verstecken, was das angeht. Und aber ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben, wie gesagt, von unten kamen und nicht von oben runtergekommen sind und mit den Strukturen, mit denen du dann von oben nach unten kommst, einfach so ein bisschen auch gefangen bist innerhalb deiner Strukturen. Dieses Problem hatten wir ja nicht. Wir sind ja im Prinzip mit nichts von unten nach oben gekommen und konnten dann auf dieses Nichts ein Stück weit aufbauen. Ja, das gleiche Problem hatte ja Paderborn damals auch, als die aus der Bundesliga dann durchmarschiert sind in die dritte Liga und dann fast in die vierte Liga runter. Die hatten ja das gleiche Problem. Da stehst du dann finanziell da, hast vielleicht noch Zweitliga-Verträge, die du dann im Kader noch hast und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das wird bei euch ja auch eine ähnliche Situation gewesen sein.
Ja, bei uns hatte ja keiner Verträge für die dritte Liga. Das Problem war mir dann los.
Ja, aber ich sag ja, bei uns wird es nie langweilig. Ja.
Aber wie ist das tatsächlich bei euch mit dem Stadion? Weil das weiß ich tatsächlich nicht. Ich nehme mal an, das Stadion gehört nicht dem Verein, oder?
Nein, wie ist das? Nein, gehört der Stadt. Gehört der Stadt. Wir zahlen da eine Miete, eine jährliche Miete. Und ja, genau. Das gehört der
Stadt. Ja, weil bei uns ist das ja auch immer ein Riesenthema, Stadionmiete. Und das ganze Stadionthema ist total irre.
Das war auch ein ganzer Batzen bei euch, ja? Kann ich, glaube ich.
Ja, das Problem war ja damals, dass wir ja das Stadion verkaufen mussten, Anführungsstriche. Auf jeden Fall hat ja jetzt die Stadt quasi die ganzen Kosten noch am Bein von dem WM-Ausbau und wir bezahlen dann der Stadiongesellschaft die Miete und das ist dann halt auch immer Thema oder jedes Jahr eigentlich, ne? Ist, wo das Neue auf den Tisch kommt. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch noch ein paar Ausbauten bei uns im Stadion. So gibt es jetzt noch einen Pufferblock, der da jetzt eingerichtet wird. Und die Kosten trägt dann halt auch der Verein. Und ist halt alles sehr unschön, muss ich sagen.
Aber wie ist das ganz kurz, bevor wir jetzt auf das Spiel kommen? Ich würde von euch gerne mal wissen, habt ihr denn mit so einer Saison, glaube ich, konnte man nicht rechnen, aber wie ist denn da jetzt bei euch eigentlich die Erwartungshaltung inzwischen? Ist das immer noch so schnell wie möglich 40 Punkte und wir freuen uns dann über den Klassenerhalt? Oder gibt es da jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schon Ambitionen zu sagen, Mensch, so Top 6 würden wir schon gern bleiben?
Hey, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich so die Headlines durchlese, spricht jeder direkt nach einem Sieg, spricht jeder irgendwie so gefühlt nach dem Aufstieg. Überall lese ich, FCK-Fans träumen vom Aufstieg.
Jetzt am Wochenende, das ist spannend, jetzt am Wochenende, der FCK zurück im Aufstiegsrennen. Ich denke mir so, was?
Nein. Ja, so, nein. Wie?
So. Ja, das stimmt.
Also bei uns bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich für die meisten FCK-Fans an dieser Stelle spreche. Wir haben aktuell einfach nur Fokus auf den Klassenerhalt. Das ist so, egal wie lustig sich das anhört. Alles andere ist das i-Tüpfelchen, weißt du, das Sahnehäubchen oder was weiß ich. Also
ja, glaube ich.
Wenn du natürlich zum Schluss die Gelegenheit hast, irgendwie oben mitzuspielen, ey, dann hopp, mach, ne? Weil was soll man denn sagen? So, 40 Punkte, alles klar, go away and die oder so, ne? So, Hauptsache, wir wären, keine Ahnung, 14. oder so. Ja, genau. Blödsinn. Also jeder versucht doch irgendwie weiter oben mitzuspielen. Aber Aufstieg, ne? Noch nicht. So. Wenn es denn passiert, ja, okay, das nimmt man wohl sehr gern mit und man freut sich und es ist ja auch gut. Bringt ja auch wieder ordentlich Knete mit sich, ne? Aber dass man dann, also man ist sich doch im Klaren, dass man dann zu so einer Aufzugmannschaft mutiert. Ja, das ist dann halt so, weil oben halten können wir uns so nicht. Alleine schon, also nicht wegen der Mannschaft, nicht falsch verstehen, aber diese ganze Infrastruktur, die mitwachsen muss. Wir sind ja aktuell auch nicht wirklich für Zweitligareif, was die Infrastruktur betrifft. Fanshop, Ticketing, ach was weiß ich noch alles, ne? Spieltagsausrichtung, das muss alles mal wieder wachsen. Geschäftsstelle ist ja aufgrund des tiefen Falls, wie du so schön gesagt hast, die ist ja auch eingestampft worden, ne? Die,
okay.
Gab es ja auch ein paar Entlassungen. Ja klar, weil du ja dir die Leute nicht leisten kannst.
Ja, ja, klar.
So, was machst du denn dann? Also du musst dich ja irgendwie wieder rantasten. Und das, denke ich, das funktioniert ja gerade ganz gut. Aber ob es zum Aufstieg reicht, wenn wir aufsteigen sollten, durch einen blöden Zufall, dann ist das zwar schön, aber das ist garantiert nicht wirklich aktuell das Ziel.
Durch einen blöden Zufall, finde ich schön.
Nee, aber ich glaube, das ist auch ein Großteil der Fanszene oder sowas, hat echt keiner die Erwartungen. Also, ja, wir versuchen jetzt natürlich noch so hochzukommen, allein wegen den Fernsehgeldern, aber wie gesagt, 40 ja, Punkte erstmal erreichen und dann wow. Schauen wir weiter.
Ja, und du lachst eben, weil ich gesagt habe, durch einen blöden Zufall. Es war ja so, als wir das letzte Mal Bundesliga gespielt haben, ne? Da waren wir im zweiten Jahr oder war es im ersten Jahr? Das bin ich mir jetzt gerade sehr unsicher. Alter, hätten wir ja fast europäisch gespielt. Das ist Wahnsinn. Und, und das war nämlich dieser blöde Zufall, dass jeder von den da oben, dass jeder von den Spitzenmannschaften der ersten Fußball-Bundesliga damals alle sich gegenseitig irgendwie die Punkte weggenommen haben, die Trottel. So, was passiert dann in dem Moment mit den Verfolgern? Ja, die rutschen hoch. So, jetzt fangen die im Mittelfeld auch noch an zu trudeln. Also, was machen wir? Wir gewinnen unsere Spiele. Ja, auf einmal machst du mit zwei Siegen nacheinander, machst du auf einmal drei oder vier Plätze gut. Ja, damit kann doch keiner rechnen. So,
ja, das stimmt.
Wobei das Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga, das wird, glaube ich, schon noch spannend. Also ich glaube, wir können ja mal kurz drüber reden. Ist ja interessant, wie du das noch siehst. Also ich glaube, Darmstadt ist ziemlich durch für diese Saison. Also da glaube ich echt, dass sie aufsteigen. Der HSV ist halt der HSV.
Na, der HSV ist keine Ahnung, nur an der Stelle.
Keine Ahnung, was da passiert. wobei es sieht schon ziemlich gut aus, ja.
Also ich denke schon, ich glaube sogar, dass Hamburg-Darmstadt noch abfängt. Also die sind dies Jahr dran, die gehen dies Jahr wieder hoch. Das wird sich leider nicht verhindern lassen. Ich hätte gern noch ein Jahr nach, ich hätte gern noch ein Jahr nach zweiten Liga. Also wenn ich sehe, was da eventuell runterkommt aus der Bundesliga, dann hätte ich die schon noch gern noch ein Jahr nach zweiten Liga.
Also du meinst, wenn du die Wahl hättest zwischen Hamburg und Hoffenheim?
Ja, dann nehme ich auf jeden Fall Hamburg, ist doch ganz klar, natürlich. Also, aber ich denke auch, also ich denke, um Platz 3 wird es ganz spannend. Ich würde da Düsseldorf auch noch nicht abschreiben wollen. Mhm. Wenn St. Pauli so weitermacht, dann sind die auch noch ein Kandidat für Platz 3. Also, das ist ja irre, was die für eine Rückrunde jetzt spielen. Wenn die da weiter durchziehen, ich meine, das sind jetzt 11 Punkte, ich meine, die sind. Ja, das sind 3 Spiele, ja, dann bist du da wieder dran. Also von daher, bei euch bin ich halt echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, ihr habt ja dann doch jetzt die Kurve wieder bekommen gegen Fürth und da wird es echt spannend zu sehen, wie das jetzt bei euch auch weitergeht. Und ich denke schon, so dieses Unbekümmerte, was ja bei euch dann auch so eine Rolle spielen könnte, so als Aufsteiger zu sagen, ja, wir gucken mal, was da kommt. Aufsteigen wollen und müssen andere, wir nicht zwingend. Wer weiß, wo das am Ende sogar noch hinführen kann, ne?
Ja, aber ich habe gehört, wir müssen jetzt erst am Freitag mal nach Magdeburg. Und da bin ich echt gespannt. Also die Bilanz spricht ja, also es gab noch gar nicht so viele Spiele. Ich war etwas überrascht, als ich mir das angeguckt habe. 3, glaube ich, ja. Es gab 7 Spiele, 2 Siege Stimmt. für euch, 4 Unschieden und 1 Sieg für uns.
Also die reichen eigentlich, oder? So.
Die 4 Unentschieden, ja. Die reichen, ja.
Und ja, also ich gefühlt tun wir uns gegen euch immer sehr, sehr schwer. Und da bin ich halt echt gespannt. Ich kann es irgendwie schwer einschätzen, was uns erwartet. Ich nehme an, es wird ausverkauft sein oder fast ausverkauft, ne? Nehme ich an.
Ja, es wird voll. Es wird gut voll, denke ich, ja. Freitagabend spielen. Genau. Ja, interessanter Gegner. Ja, ich denke schon, könnte schön voll werden, ja.
Und ihr habt jetzt noch einen Sieg im Rücken. Von daher bin ich da echt mal gespannt. Also ich erwarte einen aggressiven Gastgeber, der da schnell ein Tor erzielen will. Wie schätzt du das ein?
Es wäre gut, ja. Wobei das Problem ist, ihr habt so ziemlich alles das, was uns überhaupt nicht gefällt. Und das ist Und das glaube ich tatsächlich, das könnte, also deswegen wird das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich meine, ihr seid eine körperlich sehr, sehr robuste Mannschaft, ihr habt eine Art und Weise, Fußball zu spielen, die uns durchaus wehtun kann. Also hinten dieses doch eher kompakte Stehen erstmal, dann aber mit guten Umschaltmomenten. Das sind so alles Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Dann das Thema Standardsituation. Ich meine, ihr habt einen Terence Boyd, ihr habt einen Tomiak, ihr habt da hinten noch den, wie heißt er, euer
Kraus.
Innenverteidiger, Kraus. Das ist ja alles. Clement, der auch gute Standards tritt, genauso wie Marlon Ritter. Ja, also das sind alles so Dinge. Ihr habt, wie gesagt, all das, was uns durchaus wehtun kann. Und deswegen wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Da treffen ja wirklich auch zwei, glaube ich, grundverschiedene Spielideen aufeinander.
Genau, ihr liebt ja Ballbesitz, ne?
Genau, und ihr kommt halt dann eher über dieses Kompakte, aber dann eben auch, ich finde, euer Umschaltspiel hat sich im Laufe der Saison, das kann man sich echt richtig geil angucken. Und habt dann vorne mit Terence Boyd, habt ihr halt jemanden, der eben auch, ja, ich sag mal, Mentalitätsschwein par excellence ist. Ja, wir hatten ja mit Terence Boyd auch schon ein paar Berührungspunkte, bevor der zu euch gegangen ist. Er hat ja hier bei unserem Lieblingsgegner im Süden von Sachsen-Anhalt gespielt, eine Zeit lang. Und und das meine ich jetzt absolut positiv, und der Drecksack, der weiß halt genau, wie er gegen uns spielen muss. Ja, das ist einfach jemand, der halt auch gerne mal ein bisschen nickliger ist und auch provoziert. Aber genau solche Typen, muss ich sagen, fehlen uns im Kader. Und davon habt ihr halt den einen oder anderen mehr. Und deswegen denke ich schon, dass das wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel werden kann, weil eben zwei völlig grundverschiedene Grundgedanken da aufeinandertreffen.
Aber wenn ich
Aber
mir euren
apropos
Sturm so
provoziert.
angucke, also Brünker ist er ja jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, genau, aber Kai ist auch der Einzige. Also,
Naja, komm,
genau
also
das.
auf wen Sebastian sich besonders freut, ist artig.
Genau.
Das kann ich verstehen. Das kann ich aus eurer Sicht sogar irgendwie nachvollziehen.
Das Ganze, also der Gästeblock wird den ganz besonders lieb haben, glaube ich. Nee, aber so auch in der Verteidigung, Mensch, wie heißt er nochmal? Naka?
Knacker,
Ne? Der ist, denke ich, auch ein bisschen. Kann man den
ja. Ja,
mit Kraus
täuscht.
vergleichen?
Täuscht aber.
Ja.
Also
Meinst du?
der ist, ja, also der ist aber nicht so körperlich nicht so robust, finde ich. Da gibt es andere Typen. Der sieht vielleicht so aus, aber.
Also was mir im Spiel bei euch besonders angetan hat, ist ja euer Tormann, Reimann ist das, glaube ich, ne? Wie der da den Ball in den letzten Minuten da noch rausgefischt hat, war schon große Klasse,
Der war
muss ich
doch
echt
groggy
sagen.
danach.
Und ja auch die Saison vorne, die letzte Saison hat er ja auch schon so sehr gut gegen uns gehalten. Von daher kann ich da nur Respekt zollen vor dem Torwart.
Ja, dann hast du viele.
Klingt jetzt nicht so.
Dann,
Okay.
dann hast du, glaube ich, noch nicht ganz so viele Spiele von uns gesehen. Ich finde inzwischen, also auf der Linie ist er bockstark, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der Linie ist Dominik Reimann ein richtig guter Torwart. Aber was das Thema Strafraumbeherrschung und gerade auch bei Standardsituationen angeht, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Also ich denke mal, ihr werdet das am Freitag sehen. Wenn, also an eurer Stelle würde ich zusehen, viele Ecken provozieren, viele Freistöße in Strafraumnähe. Und dann rein die Dinger, weil Dominik Reimann da wirklich ein Torwart ist, der bei 10 von 10 Bällen auf der Linie steht und sehr, sehr selten rausgeht. Und wenn er dann rausgeht, gerne auch mal für einen richtigen Bock gut ist. Also von daher, was das Thema angeht, ist da noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, das wird auch eurem Trainer in der Spielvorbereitung aufgefallen sein, dass das Thema Standardsituation gerade defensiv bei uns ja schon eine mittelschwere Katastrophe ist. Ich meine, wenn man von, ich glaube, wie viele Gegentore haben wir jetzt? 43, 44. Wenn man davon ein Drittel nach Standardsituation bekommt, ist das schon eine Menge. Also wir haben jetzt 15 Gegentore nach Standards bekommen. Ich glaube, 11 durch 11 nach Eckbällen. Da kann man gegen uns schon gut was machen, wenn man das einigermaßen ordentlich anstellt. Von daher, und das liegt halt auch ein Stück weit an Dominik Reimann. Leider.
Okay. Und du hast gerade provoziert gesagt, wie sieht eigentlich ein Gegner einen Marlon Ritter bei uns? Also ich bin ehrlich, als Gegner würde ich Marlon Ritter hassen, glaube ich zumindest.
Also, Also da muss ich sagen, da ist bei uns, glaube ich, aus Magdeburger Sicht der Fokus gar nicht so da, muss ich
Okay.
sagen. Ich glaube, da ist der Fokus bei uns eher aufgrund seiner Geschichte bei hier im Süden Sachsen-Anhalts, eher bei Terence Boyd. Also da ist Marlon Ritter ist da eigentlich nicht so bei uns jetzt. Wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie so ein, ja, dass da jetzt irgendwie was ist, was das Thema angeht.
Aber weil du es jetzt gerade schon ein paar Mal angeteasert hast, wer sind denn so gegnermäßig eure größten Konkurrenten? Also einmal sportlich gerne und natürlich dann aber auch fanszenemäßig.
Na, sportlich auf jeden Fall, klar, auch aufgrund der DDR-Vergangenheit. Ich sag mal, Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Das ist so wirklich das, wo du sagst, das ist auch aus Fansicht sehr, sehr reizvoll. Also, das ist so, ich sag mal, Dresden, Magdeburg, Dresden ist tatsächlich, kann man vergleichen, wirklich mit Kaiserslautern, Mannheim. Da ist richtig,
Habt ihr euch so lieb, ja?
richtig. Ja, also, das ist schon, also FCM Dresden. Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass man aber als Club, ob das jetzt Vergangenheit ist oder auch heute in der Gegenwart, man hat als Club so viele Gemeinsamkeiten zwischen Magdeburg und Dresden. Ich weiß nicht, wie es bei euch und Mannheim ist, aber
Nein.
okay, gut, hat sich das erledigt. Und also da ist es ist schon immer interessant zu sehen, dass man als Verein doch immer immer dieselben Probleme so ein Stück weit hat und sich doch eigentlich relativ ähnlich ist, sei es fanszene-technisch, sei es traditionstechnisch aufgrund der Vergangenheit. Das ist schon ganz spannend. Und jetzt, ich sag mal so, ja, das sind so die großen Duelle aus sportlicher Sicht. Fantechnisch auch Dynamo, klar, aber ansonsten kommt keiner an uns ran. Wir sind halt einmalig. Ja. Wir nennen uns ja nicht ohne Grund die Größten der Welt. Nein, Spaß. Nein, also man ist da schon, das merkt man, das hat man jetzt auch gesehen in Hannover. Es ist halt in der zweiten Liga schon was anderes, wenn du wirklich auf, wenn man jetzt mal von Heinheim und Sandhausen, die aber sicherlich auch, finde ich, ihre Daseinsberechtigung haben, wenn man mal von solchen Clubs absieht, aber es ist natürlich schon, wenn du siehst, HSV, ob ihr das seid, oder jetzt auch in Hannover, die dann, finde ich, schon eine ziemlich bockstarke Choreo gemacht haben am Sonntag. Und das macht einfach Spaß, dann auch solche Szenen dann auch mal als Gegner zu haben, als dann in der dritten Liga Aalen oder keine Ahnung was oder was da rumläuft, ja, also 60 München, das ist ja auch so ein
Was da rumläuft.
also, nein, also Mordor hier, wie sagt unsere Freunde aus dem Süden Sachsen-Anhalts und Zwickau und so ein Volk da, also das ist dann schon auch eine schön, einfach auch interessanter und reizvoller, ja, wenn du halt weißt, wenn du ein Heimspiel hast, da ist der Auswärtsblock dann eben auch an einem Freitag mal voll. Also ich kann mich erinnern, dritte Liga, teilweise hast du Spiele gehabt, da waren 20 Leute im Gästeblock. Und diese Zeiten sind halt vorbei. Und das ist halt cool. Das macht
Ja,
einfach Spaß.
dann passt gut auf, wenn jetzt Elversberg aufsteigt, dann werdet ihr nächstes Jahr überrannt in der Tabelle.
Ja, okay, Ausnahme besteht in die Regel.
Das ist der dritte Lieblingsclub von Sebastian.
Auf jeden Fall.
Okay.
Aber wie gut.
Aber würde mich mal interessieren, wie seht ihr denn den FCM so als aus, weil ich sag mal, viele Berührungspunkte hatten wir ja jetzt noch nicht. Ich sag mal, die Berührungspunkte, die wir hatten, die waren ja jetzt doch eher in der jüngeren Vergangenheit. Wie ist denn da der Blick eigentlich in Kaiserslautern auf den ersten FC Magdeburg?
Unangenehmer Gegner, nerviger Attic. Und wenn man so sieht, so gegen wen müssen wir ran? Magdeburg. So Scheiße. Aber nicht weil der Club total unsympathisch ist oder die Fans total unsympathisch sind, nee. Sondern vielmehr, wir wissen ganz genau so, oh, das wird ein anstrengendes Spiel. So. Also.
Ja, also, aber so fanszenemäßig auf jeden Fall schon ein großer Club. Also für mich ist schon klar, dass Rostock, Dresden und Magdeburg sind, also Union halt noch, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das sind schon so die drei großen Teams.
Ja,
Und da habe ich auch
kann man
schon
so sagen.
Respekt davor, muss ich sagen. Wenn man auch sieht, was ihr da so auswärts alles mit dabei habt. Jetzt auch in Hannover, jetzt nur noch als Beispiel mit 11.000, hast du gesagt, ne?
Ja, ich würde sagen,
Fans
11.000 waren es ja.
mitfährt und da die coole Aktion mit den Schals Ober- Unterrang, das war schon, wird auf jeden Fall schon wahrgenommen.
Er ist auf jeden Fall eine gelebte Leidenschaft beim FC Magdeburg in den Fanreihen. Das ist schon mega. Genau.
Und auch beim Hinspiel habt ihr ja auch ordentlich Stimmung gemacht da unterm Dach, wo ihr da hochgezogen seid. Also von daher ist das, glaube ich, schon, wird da schon wahrgenommen.
Oh, ich habe mich damals so getriggert gefühlt, ne? Das machen die Schweine doch mit Absicht.
Ich habe das zuerst gar nicht gecheckt, warum plötzlich der Block leer wird. Ja. Ich habe gedacht, müssen die raus oder was? Und dann tauchen die plötzlich alle unterm Dach da wieder auf. Das war schon krass.
Ja. Nee, das war schon mega. Absolut.
Na schön. Ist ja auch, ich sag mal, das sind ja auch so Spiele, da hast du ja. Ist ja aufgrund der bis 1990 sowieso keine Berührungspunkte gehabt. Nach der Wende waren wir ja sowieso dann weg für viele, viele, viele Jahre. Und umso schöner ist es jetzt, dass man das jetzt alles noch so ein bisschen miterleben kann. Also, dass gerade so diese Spiele auch gegen, ja, es ist jetzt 30 Jahre her, aber ich sag mal so gegen diese Traditions-Wessi-Clubs, ja, das macht schon Spaß. Es ist halt auch mal was anderes, als immer nur den gleichen Mist zu sehen, ja, und von daher. Ist das auch mal wieder eine schöne Sache, dann auch mal solche Auswärtsfahrten dann zu euch, auch wenn das rein von der Zeit, die man da aufwendet, schon ziemlich krass ist. Also
ich glaube, man fährt irgendwie so 5 oder 6 Stunden, ne?
Ja, mit Bus, ja, genau. Also ja. Das ist schon. Wie ist der Auswärtsblock eigentlich voll am Freitag, oder?
Also ich habe heute gelesen, der FC Karischen mit 2500 Fans.
Dann ist das mal wie groß.
Genau. Also die letzten Auswärtsfahrten waren ja alle gut besucht. Von daher gehe ich da schwer davon aus, dass da noch mehr.
Ja, aber wenn du jetzt halt für Freitag beispielsweise bei uns irgendwie nicht frei, keinen freien Tag bekommst oder so, ne, dann wird es halt irgendwie schwer mit Anpfiff um, wie viel war nochmal, 18 Uhr noch?
18:30.
Ja, genau. Wie willst du da 5 Stunden dann noch da runterbrettern? Oh, ey, keine Ahnung.
Ja. Naja, Freitagabendspiele sind immer, wenn du dann solche Entfernungen zurücklegen musst, also wer sich sowas einfallen lässt, DFL, dann kannst du eigentlich nur auf die Finger kloppen. Also.
Ja gut, das ist ja bei Heimspielen schon schwer. Also wir spielen hier nächsten Freitag gegen Sandhausen wieder freitags. Das ist selbst für mich eine Herausforderung, da pünktlich im Stadion zu sein. Obwohl ich nur eine knappe Stunde zum Stadion habe.
Echt? Wir spielen gegen Sandhausen? Gegen den großartigen Thomas Oral.
Ja, ich freue mich schon, wenn er vor mir sitzt. Das wird toll.
Aber also ich sehe schon, der ist bei euch auch sehr wohl gelitten. Also ich habe, als sie den verpflichtet haben, habe ich für mich gesagt, okay, das ist dann die dritte Liga für Sandhausen.
Ja, er ist kein
Retter. Schon mal ein Konkurrent weniger da unten, das ist schon mal gut.
Oh geil, sichere 3 Punkte, weißt du? Nee. Also ich weiß nicht, was der SV Sandhausen sich dabei gedacht hat. Also ich hab mir echt gedacht, so vielleicht holen sie den Uwe Koschinat wieder. Der ist vielleicht keiner, der um Aufstieg mitspielen kann, aber er ist auf jeden Fall ein Retter, ne? Also das hat er voll drauf. Mhm. Aber dass er Thomas Oral aus dem Nix wieder.
Alter.
Oh, ich weiß nicht.
Sympathischer, also, junger Trainer, ich weiß gar nicht, was.
Ja, du klar, willst. Frag mal Ingolstadt, ne? Die freut sich heute noch drüber. Ja.
Oder es ist Salbeten oder so. Oder
das war aber Apropos Trainer, auch wenn das jetzt wieder krasses, geistiges Froschhüpfen ist, aber da würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das gesehen habt damals, als dann tatsächlich der Marco Antwerpen bei euch entlassen wurde und der Dirk Schuster geholt wurde.
Naja, es waren halt zwei Möglichkeiten.
Also um zu sagen,
Thomas Hengen, Sportdirektor, der hatte, und das habe ich damals ja gesagt, 2 Möglichkeiten. Entweder die Geschichte geht gut und er ist der Held, oder und er hat die dicksten Eier ever bewiesen. Oder aber, dass die Relegation schlägt fehl und dann rollt auch sein Kopf. So. Weil Marco Antwerpen hat bei uns einen extrem hohen Sympathiefaktor. Der steht bei uns relativ weit oben, oder wenn ich sogar nicht relativ, sondern der steht bei uns sehr weit oben im Kurs. Der hat eine Truppe da zusammengeschweißt, ja, ohne seine Arbeit hätten wir ja überhaupt nicht um den Aufstieg gekämpft. So.
Wären wir abgestiegen und wären weg.
Absolut. Und wenn du mit 9 Feldspielern gegen 11 Ludwigshafen Ostler, also Mannheim,
das war damals so der Knackpunkt, ja?
Absolut. In eurer Saison.
Ja, absolut. Ja, tatsächlich.
Und, und ich glaube, dass dieses Spiel damals alle zusammengeschweißt hat. Von der Mentalität her und vom Rumgezappel, was man halt während dem Spiel so macht als Trainer, wenn man noch leidenschaftlicher Fußballfan ist sowieso. Ne? So, das hat Fans zusammengeschweißt, das hat Mannschaft und Fans vereint und eben dann noch so eine Art Schulterschlussreflex ausgelöst. Und ich glaube, das war dann auch so der Knackpunkt.
Ja, also für mich war Antwerpen, also als die Entlassung dann klar war, es hat sich ja auch hingezogen, da kamen erst Gerüchte auf, dass Miro Klose bei uns Trainer werden würde.
Ja, und so nach dem Spiel in Köln, ne?
Ja. Genau, richtig. Und dann hat sich das, dann hat der FCK das ja dann nicht irgendwie abgeschmettert oder widersprochen oder irgendwas. Dann gab es ja üble Gerüchte. Das hat sich dann irgendwie so 2-3 Tage gezogen und dann war ja die Trennung bekannt. Und mir persönlich hat das doch sehr wehgetan, weil ich habe mit Antwerpen, wie Marc eben schon sagte, dass die Wiedergeburt des FCKs erlebt. Und ich konnte dann die Vorfreude auf die Relegation oder sowas war bei mir einfach komplett weg. Also das hat für mich alles vernichtet in dem Moment, weil ich einfach so viel Emotionen mit Antwerpen verbunden habe. Und auch vom Charakter her und so hat er halt einfach zum FCK gepasst. Wie kein Trainer seit langer, langer, langer Zeit. Mhm. Und ich muss im Nachhinein auch gestehen, ich habe Dirk da vielleicht, ich konnte das gar nicht so wahrnehmen, dass Dirk ja jetzt unser Trainer ist, oder ich habe da gar nicht so, normalerweise gibt man ja einem neuen Trainer eine Chance, man guckt sich die PK an und denkt, ja, kann was werden, kann nichts werden oder sowas. Ja. Und das war halt alles weg.
Spannend, das ist echt spannend. Also sagen wir vielleicht, wie das aus der Ferne so, Man hatte schon gesehen, dass die letzten 3 oder 4 Spiele habt ihr ja, glaube ich, dann auch nichts mehr gewonnen. Ihr habt ja dann auch den 2. Tabellenplatz dann verspielt.
Genau, ja.
Und ich habe mir damals gesagt, als Braunschweig dann 2. geworden ist und ihr das dann da durchgezogen habt mit Dirk Schuster, ich habe mir so gesagt, das war genau der richtige Schritt. Da kommt jetzt einfach nochmal vor diesen 2 wirklich eminent wichtigen Spielen, kommt einfach nochmal ein neuer Impuls rein. Und Dirk Schuster hat ja bewiesen, mehrfach, dass er Fußballlehrer kann. Ja, also ich finde gerade so seine Zeit, so die Zeit in Aue, wo er dann entlassen wurde, dann warum auch immer, das war überragend. Also mit den Mitteln, die er Aue auch hat, da souverän die 2. Liga zu halten, das war schon ein richtiges Brett. Und da habe ich mir so gedacht, na warte mal ab, wenn die jetzt mit Schuster aufsteigen, dann werden die in der 2. Liga nicht gegen den Abstieg spielen. Das hat sich ja dann auch bestätigt. Also das war schon, also ich fand die Aktion, ich fand es jetzt wirklich ganz weit weg aus der Ferne, ohne irgendein Hintergrundwissen dabei zu haben. Ich fand die Aktion damals, ich fand es richtig, das so zu machen, weil der Trend war tatsächlich unter Antwerpen, denke ich, hättet ihr die Relegation nicht geschafft.
Das weiß ich nicht. Also man kann in die Köpfe nicht reingucken, ne? Ist ganz klar. Es hat an einem Impuls gefehlt, das mag durchaus sein. Über die Art und Weise im Sportgeschäft, gerade im Fußballgeschäft, also da muss man schon deutlich sagen, das ist schon eine Schweinerei. Ich habe nämlich aufgrund dieser Gerüchte und dadurch, dass der FCK ja gesagt hat, was soll ich da dementieren und so, ne? Die Nummer. Habe ich mit dem Stefan Bax damals gesprochen, das ist der Berater von Marco Antwerpen, habe mit dem ein kleines Telefoninterview geführt und selbst der fragte mich dann, wie ist wohl da was? Ja, also okay. Die wussten damals nichts.
Ach, das ist scheiße, ja.
Ja. Ja, das ist, ja. Und das war dann alles von Höchstchen auf Stöckchen und da gehen auch viele Gerüchte rum, die ich jetzt so nicht bestätigen kann, aber angeblich wurde Marco Antwerpen wohl im Hotelzimmer damals angerufen und bla bla bla. Gibt es aber verschiedene Varianten von diesem, von der Trennung, wie das abgelaufen ist, von ja, es gab ein Gespräch, man hat sich ausgesprochen und so, aber das glaube ich prinzipiell nie, so, egal welcher Club das so erzählt, weil das Fußballgeschäft nun mal nicht so ist. Aber man kann auf der einen Seite, weißt du, finde ich das immer so befremdlich und jetzt nicht nur auf den ersten FC Kaiserslautern bezogen und die Trennung von Marco Antwerpen, sondern generell, man kann nie von einer Fußballfamilie sprechen und sich dann aber so aufs Professionelle versteifen. Also irgendwo ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen Transparenz und Fairness gegenüber dem anderen, das ist, denke ich, schon angemessen.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Naja, das ist dann ähnlich bei uns. Wir hatten damals unser Aufstiegstrainer, der uns damals von der vierten in die zweite Liga geführt hat, Jens Hertel, der zuletzt in Rostock war, der hat bei uns auch ein sehr, sehr, immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt er bei uns immer noch. Also, das sind dann so Trainer, das ist dann, wie du schon sagst, ich meine, der hat uns damals wirklich aus der Niederung der vierten Liga in die zweite Liga geführt und ja, das vergisst man dann auch nicht.
Ja, ich glaube, das gibt es, glaube ich, so bei jedem Verein so eine Handvoll Trainer, die man an die man immer gerne zurückklingt und über die man, glaube ich, nichts kommen lässt. Das ist zumindest aus meiner aktiven Zeit als Fan, das ist auf jeden Fall Otto Rehhagel natürlich.
Absolut, wenn der gesagt hat, der Baum ist rot, dann war der Baum rot. So.
Ja, gut,
ja,
ist
ist
natürlich auch
auch
viel Mist gelaufen, aber natürlich, also so
der Baum ist rot.
In der Fußballromantik. In der Fußballromantik
Ja.
ist ja dann trotzdem so, dann natürlich Marco Kurz, natürlich der Aufstiegstrainer von 2010 und dann Marc van Verden. Klar. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe mich natürlich, habe ich eben gerade so ein bisschen angefangen zu erzählen, ich habe mich natürlich dann schon ein bisschen getäuscht mit Dirk Schuster, weil ich glaube schon, dass es momentan der Trainer ist, der das Beste rausholt, was geht.
Ja, stark.
Der Fußball, den er da spielen lässt, ist ideal für unsere Ziele momentan. Von daher. Und natürlich die Relegation geschafft, darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber damals in den Emotionen fand ich es halt unschön.
Ich finde, über die Art und Weise kann man bis heute noch drüber diskutieren. Also
Absolut.
das war für mich ein No-Go, wie das alles so eskaliert ist. Aber ich meine, wie gesagt, Thomas Hengen, Sportdirektor, der ist dafür verantwortlich. Er hat die dicksten Eier ever bewiesen. Wenn das Ganze schiefgelaufen wäre, hätte er heute
Ja.
keine mehr. So.
So, und rückwirkend betrachtet kannst du mit dem Stand heute sagen, alles richtig gemacht.
Er hat
Ja.
auf jeden Fall
Ja.
etwas richtig gemacht. Ja, aber das ist halt so, du musst ja pokern. Also es gab ja ein Entweder-Oder. Er hat sich jetzt dafür entschieden, guck mal, unsere Torleute haben das ja jedes Spiel auf dem Platz. Die müssen ja auch pokern. So, die müssen, ja, und wie oft hat sich Andi Lute auch schon mal verschätzt, ja? So. Das ist halt manchmal so.
Manchmal hält er auch Elfmeter gegen der HSV. Das kann man immer haben. Also,
ja, Elfer kann er. Elfer kann er. Aber eine Gemeinsamkeit, ne? Also das heißt, beide Torleute sind auf der Linie schon bombenstark.
Ja, das kann man so sagen.
Ich bin gespannt, was das für ein Spiel gibt. Meine Fresse. Habe ich jetzt Bock auf Fußball?
Aber noch eine Frage habe ich tatsächlich an dich. Und zwar, gibt es ein Spiel gegen den FCK, das, ich meine, es gab noch nicht so viele, aber gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, tatsächlich, das 1-1 in der dritten Liga damals, das erste, wo wir das erste Mal gegen euch gespielt haben. War es das erste Mal? Also das erste Mal nach Corona, nee. Es war, also ich meine, also das Spiel, wo ich halt selber auch vor Ort war, wo wir mit knapp 5.000 Leuten bei euch waren, das war schon, ja, weil es ist halt, ach, das klingt jetzt so ein bisschen wie Anbiederei, aber es ist halt wirklich so, das war, für mich war das schon, du kommst da hin, gehst diesen Berg hoch, kommst dann auf dieses Stadion zu und denkst dir so, boah, das Ganze, das trieft ja schon vor Tradition, das ist schon irgendwie ziemlich geil. Und das war so für mich tatsächlich schon, ich will nicht sagen Kindheitstraum, das klingt jetzt ein bisschen zu groß, aber war schon immer irgendwie so ein Ziel von mir, mal auf nach Kaiserslautern auf dem Betzenberg da mal ein Spiel zu erleben. Und wenn es dann natürlich mit dem eigenen Club, mit dem FCM ist, ist das natürlich umso schöner. Und das ist tatsächlich so das Spiel, was mir gegen FCK halt wirklich am ehesten in Erinnerung geblieben ist, weil es halt auch das erste Mal Betzenberg war, muss ich einfach so sagen.
Ja, ich glaube, für nicht wenige Fußballromantiker, ne, also nochmal so eine kleine Sparte, ist der Betze einfach Kult. Ist so eine Kultstätte. Das ist wohl so.
Ja, ich glaube, es gibt so eine Handvoll Stadien auch in Deutschland, die sind, glaube ich, ganz besonders so wie das Westfalenstadion und Dortmund oder sowas, die halt, die sich so entwickelt haben und kein so Neubau sind. Und ich glaube, da. Das macht das, glaube ich, schon so ein
Und
bisschen.
was ist für mich persönlich auch immer noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht und ob das, aber was für mich ein absoluter Reiz dieses Stadions immer noch ist und hoffentlich immer bleiben wird, dass das Ding halt Fritz-Walter-Stadion heißt und nicht irgendeinen Scheiß-Sponsorennamen trägt. Das ist für mich halt auch noch so eine Geschichte, wo ich sage, das ist im deutschen Fußball inzwischen so selten. Und das bewahrt euch bitte, weil das ist eine Geschichte. Also für mich ist der Betzenberg, Kaiserslautern ist halt einfach, wenn man sich ein bisschen mit dem Verein beschäftigt, das ist einfach auch Fritz Walter und das ist, da muss es auch das Fritz Walter Stadion sein. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, das macht dieses Stadion für mich auch eben nochmal ein Stück reizvoller als vielleicht das eine oder andere, weil es eben diesen Namen noch trägt.
Man muss ja dazu wissen, dass man den Namen des Stadions damals Fritz Walter zum Geburtstag geschenkt hatte. So.
Ach, okay.
Genau.
Krass.
Und er sagte ja immer, in aller Bescheidenheit. Ne? Wenn er mal was erzählt hat, dann war es immer in aller Bescheidenheit. So, und das ehrt den
das
Mann
ist spannend.
Auch. Ja?
Und, das ist ja interessant.
Diesem Mann, den wir doch so viel zu verdanken haben, haben wir diesen Stadionnamen geschenkt. Also sind wir jetzt auch in der Pflicht, auch nach seinem Tode, dieses Geschenk aufrechtzuerhalten. Der hat das Geschenk bekommen, also muss das Geschenk auch jetzt für immer Bestand haben. Das ist meine Argumentation für den Erhalt des Namens. Definitiv.
Das ist ja mal eine richtig geile Geschichte. Sehr, sehr cool. Das ist krass. Das fetzt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hier macht oder nicht auch irgendwie. Ach scheiße, Heinz Krügel ist schon tot. Mal gucken. Aber das ist eine gute Idee.
Ja, ich meine, und wenn, ich meine, klar, Finanzen muss man auch immer im Auge behalten. Ne? Es gibt ja auch gute Argumente für den Verkauf oder für die Vermietung eines Stadionnamens. Auf der anderen Seite hat es hier das Kleeblatt aus Fürth, unser letzter Gegner. Grüße. Die haben es aber richtig gemacht. Die haben nämlich einen guten Kompromiss geschlossen. Die Fans, also die echten Fans, die schon seit was weiß ich wie viel Jahrhunderten dort Fußball gucken, nicht bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth, aber bei der Spielvereinigung Fürth, die kannten die Spielstätte unter Rohnhof, ne? Sportpark Rohnhof. So, und da hieß deren Stadion beispielsweise mal Playmobil Stadion, das hat auch ganz gut gepasst. Aber nee, Spaß bei
Trolli Arena. Ne?
Trolli Arena, genau, ja. Weil es ja hier so ein Gummibärchenhersteller
ist. Ja, genau. Ist, ne?
So. Und jetzt heißt das Ding aber Sportpark Rohnhof, aber es steht unten Powered by oder irgendwie sowas, ne? Und dann kommt erst so ein Name. Und das ist dann so für mich so ein Kompromiss, okay, aus Tradition und modernes Fußballgeschäft. Das ist irgendwie das dann okay.
Ist ähnlich wie in Bremen, ja. Da heißt es ja auch Wohnen Westweserstadion.
Jo. Hm. Ja, wobei das aber auch irgendwie falsch ist. So,
also, ja.
Weißt du, der Sportpark Kronhof groß und unten drunter klein Sponsor. Fertig.
Ja, das ist schon nicht schlecht, ja, das stimmt.
Aber ich gerade was das Thema angeht, finde ich sehr spannend, weil ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das Stadion in Hamburg momentan heißt, nachdem es da irgendwie
Volkspark.
7 oder 8. Es wäre das Volksparkstadion, siehst du mal. Ja. Aber die hatten ja gefühlt 8 oder 9 verschiedene Namen und
ja, genau.
Total schrecklich.
Kühne Kampfarena, keine Ahnung.
Kühne Kampfarena.
Oh, ich werde mit denen nicht warm. Also du hast ja vorhin gesagt, sie steigen auf, die werden es packen. Ich sag nix. So,
er hat gesagt, wieder. Leider auf.
Ja, nee, nix. Die verkacken wieder kurz vor Schluss.
Ja, hätte ich nichts dagegen.
Ich auch nicht.
Alleine, ich auch nicht.
Alleine die Gesichter zu sehen, es erfüllt mein Herz mit Freude. Nee, aber nur aus Fußballfansicht gesprochen natürlich. Ja.
Ja.
Ich denke so, der, weißt du, so, egal. So, ich sage nichts zu dem Thema, ich kann nur schlimm werden.
Ja. Aber gut. Ja, Thomas, dann ja noch eine Frage. Wie endet das Spiel am Freitag? Was ist dein Tipp?
Ja, also ich habe. Das ist wirklich eine gute Frage. Jetzt bin ich hier bei euch zu Gast, da kann ich natürlich schlecht gegen den FCM tippen. ja. Ich denke, und damit wäre ich auch sehr zufrieden, ich denke, wir sehen in 2-2.
Wer macht die Tore bei euch?
Oh, also wünschen würde ich es natürlich Kai Brünkel, dass er sein erstes Tor macht. Auch aufgrund seiner privaten Situation, die sehr, sehr scheiße ist. Würde ich ihm einfach gönnen, dass er da ein Tor schießt und das zweite Tor schießt. Moritz Broni Quarteng.
Okay. Alles klar.
Der auch im Hinspiel gegen euch, glaube ich, zweimal. Der, glaube ich, auch im Hinspiel bei euch zweimal getroffen hat. Ja. Den Namen wollte ich jetzt extra nicht sagen.
Ah, das ist aber nett von dir. Das ist super nett von dir. Ja, Marc, was tippst du?
Bin ich ein Scheißgastgeber, wenn ich sage, wir gewinnen 2-1.
Das ist völlig legitim.
Wobei aber Brünker sehr gerne das eine Tor für euch schießen darf. Das ist auf jeden Fall. Nee, ich weiß gar nicht, haben wir erwähnt, was da ist? Müssen wir das erwähnen? Weiß ich nicht. Kann ja jeder irgendwie mal googeln oder so.
Entscheidet ihr, das ist euer Podcast. Ja, kann ja jeder googeln, genau.
Ja, aber ich schließe mich auf jeden Fall noch unserem Gast an. Ich denke auch, dass es einen Unentschieden gibt, aber ich tippe ein 1-1.
Das war so klar, so. Ey. Ja. Ne, ich tippe so gut wie jedes Spiel irgendwie 2-1 in letzter Zeit und fahre damit ganz gut.
Außer geführt.
Da habe ich ein 2-0 getippt. Das Spiel ging 3-1 aus. Daher habe ich
die war tendenziell richtig. Genau, war ja dann.
Ich tippe immer 2-1, außer.
Außer wenn ich 2-0 tippe.
Genau. Oder halt was anderes. Ja.
Das war in der dritten Liga ganz cool. Da hat der FCM mir tatsächlich den Gefallen getan, ich glaube, 3 meiner Tipps wirklich zu spielen. Also das war da im Aufstiegsjahr ganz cool. Dieses Jahr hat das noch nicht einmal geschafft. Mal gucken.
Wird noch.
Okay. Sind ja noch ein paar Spielzeiten.
Ich wollte gerade sagen, sind noch 12 Spiele. Also von daher.
Ein Glück. Ey, Gott sei Dank, jetzt mal ohne Scheiße. Wenn das jetzt schon irgendwie so ein Endlevel wäre, ey, da würde man jetzt wieder der Arsch auf Grundeis gehen.
Ja, aber dann sind wir durch. Da habt ihr noch ein Thema?
Nö. Wenn der Gast vielleicht noch was hat.
Nö, ich denke, wir haben alles besprochen. Soweit. Denke ich, ja, doch.
Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Thomas. War cool, dass es geklappt hat.
Ja, und sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Eine halbe Stunde war es nicht.
Ja, es war zweimal eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde.
Ja, also Aufnahme läuft 1 Stunde und 19 Minuten. Ziehen wir mal die perfekt. Kleinen Tonprobleme noch ab. Dann sind wir so bei 1 Stunde 10 oder so.
Ja, wunderschön.
Alles klar. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir, Thomas, und vielleicht stellen wir uns ja nochmal wieder. Wäre cool.
Ja, sehr gerne. Dann danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch. Nur abgesehen vom Freitag dann eine sehr, sehr erfolgreiche Restrückrunde. Und ja, in diesem Sinne, vielleicht hört man sich ja nächste Saison wieder. Oder ihr steigt auf. Mal gucken.
Ja, nee, das wünschen wir euch auf jeden Fall auch. Und ciao, ciao.
Genau.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Ja, das war doch ein interessantes Gespräch und ich bedanke mich dann auch bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich bei dir, Marc. Aber bevor wir jetzt gehen, wo findet man dich in Social Media?
Hi, bei Twitter @MarcLitz, Marc_Litz. Auf Instagram ist es Litz_Marc. Auf YouTube ist es youtube.com/@MarcLitz. Was ist? Ah ne, Facebook @BetzenbergFilm. Jetzt so ist nachdenklich.
Twitch vielleicht noch, weiß
ich. Achso, twitch.tv/Schorlekiller. Geht nur um Apfelschorle. So.
Natürlich.
Schorlekiller bei Twitch. Unseren Podcast, das weißt du, wo man das findet. @unzerstörpod ist es auf Twitter, ja. Ne?
Genau, bei Instagram @unzerstörbar_podcast und natürlich unzerstörbar-podcast.de.
Was war das jetzt? Auf Instagram ist es unzerstörpod.
_podcast.
Achso, aber auf Twitter ist es dann unzerstörpod.
So sieht's aus.
Haha!
Twitter hat ja da so Zeichenbeschränkungen, deswegen ist das ein bisschen.
Na, jetzt, wo der große Maskenball eröffnet ist bei Twitter. Wollen wir unser blaues Häkchen kaufen?
Nein.
Der erste Podcast vom FCK mit blauem Haken.
Ja. Müssen wir erst so ein paar Anteile verkaufen oder so, dass wir uns das leichter können. Ja.
Sollen wir in unserer Vereinsführung vielleicht mal ein Angebot schicken?
Ja, das wäre cool, oder?
Mir ist sie freut. Nee, hopp, Scherz beiseite, das machen wir natürlich nicht. Wir bleiben zu 100% unabhängig und machen, was uns gefällt. Wenn es im
so sieht's aus.
Legalen Rahmen sich bewegt.
Ja, nee, auf jeden Fall, ich bedanke mich bei dir, Marc. Und dann hoffe ich, dass wir in Magdeburg ein gutes Spiel hin abliefern. Und dann sage ich ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Sebastian. Es war sehr schön heute, obwohl wir ein sehr schwieriges Thema drin hatten. Ich bedanke mich bei unserem Gast natürlich nochmals, auch im Namen von Sebastian und auch bei euch fürs Zuhören, fürs Klicken, Liken, Abonnieren und weiterempfehlen auf 3 Punkte in Magdeburg. Hopp, bis dann. Tschüss.
Ciao.